Hallo und herzlich willkommen. Schöne Grüße aus Hamburg. Es ist Dienstagabend, 19 Uhr. Wieder Zeit für besser essen, besser leben, Gesundheitsmedizin und heute Abend Langlebigkeitsmedizin. Gesundheit ist kein Zufall und auch die Frage, ob wir möglichst lange gesund leben, ist kein Zufall und darum soll es heute Abend gehen. Ich möchte Ihnen ein paar Eindrücke geben aus dem Bereich der Longevity-Medizin. Ja, möchte Ihnen zeigen, was wir schon jetzt dazu beitragen können, dass wir, wenn wir älter werden, möglichst eine hohe Lebensqualität, ja, eine hohe Vitalität erhalten. Und da kann jeder eine ganze Menge für sich tun. Und von daher schön, dass Sie dabei sind. Ablauf ist so wie jede Woche. Es gibt von meiner Seite Input, gibt einen kleinen Vortrag. Parallel haben wir Zeit, über den Chat Fragen zu besprechen, Dinge zu diskutieren. Chat ist die ganze Zeit freigeschaltet. Am Ende des Webinars machen wir dann nochmal eine ausführliche Fragerunde. Und dann endet dort die Aufzeichnung, die Sie morgen Nachmittag dann sowohl als Video als auch als Audioversion finden im Online-Kursbereich. Und am Ende gibt es dann immer nochmal eine Videogesprächsrunde, zu der Sie auch herzlich eingeladen sind. Das ist kostenlos. Und da können Sie auch mir nochmal direkt Fragen stellen. Wir können untereinander Dinge diskutieren, so wie Sie es vielleicht auch von anderen Online-Formaten kennen, wo es ein bisschen persönlicher ist dann und wie gesagt, wir uns direkt austauschen können. Gut, ich mache gleich eine kleine Einführung und wenn Sie möchten, schreiben Sie doch vielleicht mal in den Chat, was tun Sie bisher für ein langes, gesundes Leben? Was tun Sie im Bereich Prävention? Ernährung, Bewegung, Sport, andere Strategien, Entspannungsverfahren. Schreiben Sie doch einfach mal in den Chat, was Sie bisher so machen. Dann sammeln wir schon mal so ein paar Eindrücke und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Während der Zeit mache ich eine kleine Einführung. So, okay. Wenn Sie sich einloggen in den Online-Kursbereich, in die Online-Akademie, dann sehen Sie gleich oben die beiden Hauptbereiche, die Hauptthemenbereiche, die wir haben. Einmal das Thema Ernährung und Abnehmen mit den verschiedenen Kapiteln und einmal das Thema Gesundheitsmedizin. Und da haben wir zum Beispiel hier das Kapitel 10 zum Thema Langlebigkeit. Und ich verlinke Ihnen jeweils immer das aktuelle Thema der Woche nochmal extra hier unten. Das heißt, wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie auch ins jeweilige Kapitel. Und dann haben Sie hier unten auch nochmal ein paar Stichworte, die alle verlinkt sind zu so den häufigsten gesuchten Themen und so den Klassikern, sage ich mal, im Bereich Ernährungs- und Gesundheitsmedizin. So, wenn Sie sich das Modul 10 angucken, das Modul zur Langlebigkeit, dann haben wir einmal dieses Kapitel über die 100-Jährigen. Dazu hatten wir ja in der Vergangenheit verschiedene Vorträge auch. Also gibt ja mittlerweile sogar eine Netflix-Doku zu dem Thema. Was kann man sich von diesen 100-Jährigen in den sogenannten Blue Zones abschauen? Auch ganz spannend. Dann dieses Thema Ernährung und Lifestyle. Dazu auch verschiedene Themen. Dann haben wir das Thema Ernährung und Scheinfasten. Das wird heute Abend auch ein Schwerpunkt sein. Also welche Ernährungsstrategien haben sich da bewährt? Dann haben wir ein Kapitel zum Thema Epigenetik, also wie unser Lebensstil und unsere Ernährung auf unsere Gene Einfluss nimmt und wie wir darüber die Gesundheit beeinflussen können. Auch ein spannendes Thema. Und dann haben wir nochmal diesen Spezialbereich Demenz und Alzheimer-Prävention, weil das auch ein Thema ist, was viele meiner Patienten auch sehr interessiert, ja, weil das eine Erkrankung ist, die enorm zunimmt und weil man auch da heutzutage weiß, dass man eine ganze Menge Möglichkeiten hat an Vorbeugung, an Prävention. So, was ist die Idee bei dieser Online-Gesundheits- und Ernährungsakademie? Die Idee ist, dass unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Lebensqualität ganz stark davon abhängt, welche Gewohnheiten wir haben. Und das ist das Schöne, unsere Gewohnheiten machen wir uns selbst. Und unsere Gewohnheiten in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Training, Schlaf, Hygiene oder Schlafqualität, aber auch Entspannungsverfahren, trägt eben ganz stark zu unserer Gesundheit bei. Ne? Deswegen unser Motto, Gesundheit ist kein Zufall. Und es kann leicht mal dazu kommen im Leben, dass wir uns ungesunde Gewohnheiten antrainieren. Das sehen wir dann daran, dass wir übergewichtig sind, dass wir schlapp sind, dass wir nicht wirklich fit sind. Und ja, das ist jetzt nichts, wo man sich zu lange irgendwie ärgern sollte oder schämen sollte oder so. Da sollte man sich einfach sagen, so kann es nicht weitergehen, ich möchte daran was ändern. Und dann kann man Schritt für Schritt seine Gewohnheiten verbessern. Also das Motto für mich in der Gesundheitsmedizin ist immer, wir tauschen Schritt für Schritt unsere alten, ungesunden Gewohnheiten ein in neue, bessere, gesündere Gewohnheiten. Und diese Chance hat jeder, egal wo man steht, egal wie schlimm, wie krank man ist, egal wie jung oder alt man ist. Jeder kann seine Situation, seine Gewohnheiten verbessern. Und man weiß eben heutzutage, dass der Großteil der Erkrankungen, mit denen wir in diesem Teil der Welt zu tun haben, sogenannte lebensstilbedingte Erkrankungen sind. Ganz stark davon eben auch ernährungsbedingte Erkrankungen. Und die Bereiche Lebensstil und Ernährung liegen in meiner Verantwortung. Die kann ich verändern, die kann ich verbessern. Und das ist die große Chance, die wir haben. So, Ablauf ist so, Sie kriegen jeden Freitag von mir eine E-Mail mit dem Thema der Woche. Dann können Sie sich schon ein bisschen einstimmen, ein bisschen einlesen, wenn Sie möchten. Dann wissen Sie, worum es geht. Dienstagsabends immer 19 Uhr in der Regel gibt es dann das Live-Webinar zum Thema der Woche. Und Sie entscheiden selbst, wollen Sie sich schon mit den Inhalten im Kurs beschäftigen? Wollen Sie das Webinar sich live ansehen? Wollen Sie das Webinar als Aufzeichnung sich ansehen? Viele nutzen aus Zeitgründen auch nur die Live-Webinare. Das entscheiden Sie alles selber. Machen Sie es so, wie es für Sie gut ist, was für Sie zeitlich realistisch ist, was für Sie passt. Genau, das nutzen Sie alles so nach ihren Möglichkeiten. Hier die aktuelle Themenübersicht. Wir machen diese Woche Longevity, paar Grundlagen, nächste Woche dann noch mal ein paar konkrete Strategien aus dem Alltag. Wir haben am kommenden Wochenende Biohacking-Seminar auf Sylt, falls jemand spontan noch Lust hat, gibt noch ein paar freie Plätze. Und da werde ich auch berichten, da sind auch verschiedene andere Experten, Biohacking-Leute, Mediziner und so weiter. Da werde ich auch ein bisschen berichten, was die so erzählen. Da geht es um diese ganzen Strategien, auch Licht und Wärme und Kälte und ein ganzheitlicher Zahnarzt wird da sein und so weiter. Also werde ich, denke ich, auch ein paar spannende Dinge mitbringen können. Dann machen wir mal was zum Thema Kreatin, weil das ein ganz spannender Nährstoff ist. Dann machen wir den Klassiker zweimal, und zwar einmal das Thema Übergewicht, Stoffwechselprobleme und so weiter. Und dann stelle ich Ihnen unser neues 9-Tage-Reset-Programm vor. Das ist nochmal eine Weiterentwicklung zum klassischen Insomet- und Leberfasten. Ein Programm, wo wir noch mal ein paar Dinge optimiert haben und in 9 Tagen wirklich einen, ja, maximalen Umschwung sozusagen hinbekommen können. Dann machen wir unsere Herbstferienpause. Dann kommt ein Thema moderne Lebensmittel, immer weniger Nährstoffe, aber dafür eher mehr Schadstoffe, Fragezeichen. Und dann machen wir was zum Thema Leistungsfähigkeit, wie wir unsere Zellkraftwerke stärken können. Denn wir leben in einer zunehmend erschöpften Gesellschaft. Wir haben zunehmend Menschen mit Energiemangel und ja, schlechter Leistungsfähigkeit. Und auch das ist kein Zufall, ne? Und auch da kann man eine ganze Menge für sich tun. Gut, ja, zur Preisübersicht. Wir haben einmal unser 3-Wochen-Kennenlernpaket für einmalig 69 Euro. Dann haben Sie 3 Wochen lang vollen Zugriff auf alle Inhalte, können sich alles angucken. Wenn Sie sagen, das macht Sinn für mich, ich will mir die wöchentliche Motivation holen, ich will mir eine gute Ausbildung holen im Bereich Gesundheits- und Ernährungsmedizin, können Sie sich für die 3 Monate Mitgliedschaft entscheiden. Das sind dann 79 Euro für 3 Monate, also monatlich 79 Euro. Und danach haben Sie dann die Option zu verlängern und können dann für einmalig 99 Euro 3 Monate verlängern. Also dann wird es nochmal deutlich günstiger. Und das ist dann auch etwas, was viele machen. Und dann können Sie auch längerfristig dabei bleiben. Und dann haben wir noch die Premium-Variante. Das ist die Variante für die, die auch Einzelberatung dazu möchten und die auch eine ausführliche Vitamin-, Mikronährstoff-Stoffwechselanalyse möchten. Das machen wir dann entweder per Videosprechstunde, die Einzelberatung, oder hier in Hamburg in meiner Arztpraxis. Und da sind dann die Laborkosten schon drin. Können Sie sich auch angucken, wenn Sie das interessiert. Gut, ja, das ist so ein Überblick über die Akademie, haben Sie vielleicht schon gesehen, gibt viele Inhalte, gibt viele Themen. Idee ist, dass Sie sich wie bei einem Buffet das raussuchen, was für Sie interessant ist, was für Sie relevant ist im Moment. Wir decken, denke ich, schon alle wichtigen Themen im Bereich der Gesundheitsmedizin ab. Wir haben was zum Thema Motivation, zum Thema Schlaf, Stress, dann natürlich die ganzen Klassiker, Nährstoffbedarf, Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate. Dann dieses Thema ernährungsbedingte Erkrankungen, Vitamine, Immunsystem, Hormone und so weiter und so weiter. Also gibt viele Informationen, viele Möglichkeiten und da können Sie Ihre Gesundheit, Ihre Leistungsfähigkeit aufs nächste Level bringen, denn ja, Gesundheit braucht auch Wissen, ne? Und wir Menschen brauchen, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen für unsere Gesundheit, brauchen wir ein gewisses Gewissen, gewisse Informationen und auch Motivation. Deswegen jede Woche ein Live-Webinar, gerade auch für die Motivation. Das sind alles Dinge, die wir leider bisher nicht in der Schule lernen, nicht in der Ausbildung lernen in der Regel. Und was man immer noch sieht, wenn man so im klassischen Gesundheitssystem unterwegs ist. Viele beschäftigen sich erst mit der Gesundheit, wenn es das erste Mal einen Schuss vom Bug gab, wenn es das erste Mal gekracht hat, wenn irgendwas nicht mehr rund läuft. Und viel schlauer und viel klüger wäre halt, mehr präventiv zu arbeiten, vorbeugend zu arbeiten, nicht immer warten, bis das Kind ins Wasser gefallen ist, sondern möglichst frühzeitig aktiv zu werden. Das ist die große Chance, die wir haben im Bereich der Prävention. Okay, kurz noch der rechtliche Hinweis. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Okay, gut. Dann gucken wir mal, was Sie im Chat geschrieben haben, was Sie bisher an Strategien nutzen. Vera schreibt, moderate Bewegung, Mikronährstoffe und Vitamine supplementieren, manchmal meditieren, Stressmanagement, selbst kochen. Sehr schön. Viele gute Strategien. Die besten Effekte haben Sie natürlich immer, wenn Sie die verschiedenen Bereiche kombinieren. Ernährung, Bewegung, Mikronährstoffe, mentale Strategien, Entspannungsverfahren. Das bringt natürlich immer den größten Effekt. Simone schreibt heute, habe heute das Scheinfasten gestartet. Chicorée-Salat, lecker, bin gespannt, ob ich durchhalte. Welche Mikronährstoffe soll man dazu nehmen? Habe leider nichts im Kurs gefunden. Sehr schön. Also Glückwunsch zum Scheinfasten, werde ich heute auch vorstellen. Ist eine der besten Strategien, wenn es darum geht, diese Autophagie zu aktivieren. Das ist nämlich einer der ja, besten Langlebigkeitsstrategien, dass wir regelmäßig unsere Autophagie aktivieren. Und Scheinfasten ist die Methode, die noch am entspanntesten ist. Und um die Frage gleich zu beantworten von Simone, ich würde die sogenannte Grundversorgung an Mikronährstoffen weiternehmen, sprich ein gutes Multi, Omega-3 und Vitamin D. Und wenn man es bisher genommen hat, auch Magnesium, das würde ich sowas auch weiternehmen. Das hat sich bewährt. So, genau. Für die eigene Einstellung sozusagen, für die positive Einstellung würde ich den Satz, ich bin gespannt, ob ich durchhalte, vielleicht umformulieren in, ich bin gespannt, wie ich das durchhalten werde oder wie ich das schaffen werde, ne? Diese 5 Tage, die es ja nur sind, gewonnen wird im Kopf und es ist, man sagt immer so, Sie kennen Tony Robbins vielleicht, diesen weltberühmten Trainer, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und wenn wir die Fragen positiv formulieren, also wie, ich bin gespannt, wie ich das und das schaffen werde, ich bin gespannt, ne? Wie ich das meistern werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diese Formulierung helfen wird, besser als so eine Formulierung, wie ich bin gespannt, wann ich abbrechen werde. Genau, das nur als kleiner Tipp. Randolph schreibt, ausreichend schlafen, Stress reduzieren, gesund essen. Sehr schön, die drei zentralen Bereiche. Olaf schreibt, heute Buch gekauft, Peter Attia, Outlive. Genau, Peter Attia ist einer der ganz großen Longevity-Mediziner aus den USA und das Outlive-Buch ist ein ganz spannendes Buch und so einer der großen Bestseller, wo das alles auch sehr gut beschrieben wird. Birgit schreibt, 7 Minuten Training, also 7-Training, genau, Radfahren, Intervallfasten, wenig Kohlenhydrate und das nach der histaminarmen Ernährungsliste Sigi. Ja, sehr schön. Genau, 7 Minuten Training ist auch mein Tipp für alle, die bisher die Ausrede verwendet haben, ich habe keine Zeit für Sport. Dann machen Sie 7 Minuten Training. Sie können mit dieser 7-Minuten-App gehen Sie in den App Store, laden sich die App runter. 7 heißt die, gibt es verschiedene Varianten. Und dann können Sie in 7 Minuten einmal den ganzen Körper aktivieren. Das ist deutlich besser, als nichts zu machen und aufzuschieben. Oder zu warten, bis man wieder deutlich mehr Zeit hat. Brigitte schreibt, gute Ernährung, selber kochen, Basisversorgung an Nahrungsergänzungsmittel, regelmäßiger Schlaf, jeden Tag mit dem Hund 1 Stunde spazieren, Sport mit einer App, die ich immer noch gerne und viel benutze. Sehr schön, auch eine schöne Kombination. Der echte Hund sorgt dafür, dass der Schweinehund an die Leine kommt. Ne? Da gibt es keine Ausreden, schlechtes Wetter und so weiter. Das ist schon mal sehr gut. Genau, Simone hat schon umformuliert hier, klasse. Ich bin gespannt, wie gut ich mich nach total fühlen werde. Ja, nach 5 Tagen, genau. Sehr schön, das ist gut. Okay, klasse. Genau darum geht's. Schritt für Schritt neue Gewohnheiten zu trainieren, raus aus der Opferhaltung, raus aus den ganzen Ausreden. Ne, die Regel ist, man hat entweder Ausreden oder man hat Ergebnisse. Und jeder, Sie können in jedem Bereich, ne, wenn Sie sich vergleichen, Menschen in Ihrem Alter, in Ihrer Situation, nehmen wir jetzt mal so ein Extrembeispiel, Sie sind alleinerziehende Mutter, dann vergleichen Sie sich mit alleinerziehenden Müttern und dann werden Sie welche finden, die werden Ihnen sagen, es funktioniert alles nicht, ich habe keine Zeit für gesunde Ernährung, ich habe keine Zeit für Sport. Da muss man ja schlapp und dick werden und Sie werden alleinerziehende Mütter finden, die werden Ihnen sagen, ich habe die und die Routinen, die und die Strategien. Wenn die Kinder schlafen, mache ich mein Training. Ich jogge immer zum Beispiel zur Kita. Bei mir war es so, als meine Kinder in der Kita waren, habe ich die immer mit dem Kinderwagen joggend dahin gebracht. Die anderen Eltern haben mich da nie in normalen Klamotten gesehen. Mir war auch klar, dass die wahrscheinlich denken, ich bin voll Assi, der nur in Jogging-Sachen durch die Gegend läuft. War mir aber ziemlich egal. Mir war wichtig, dass ich irgendwie mein Training auf die Reihe bekomme. Und jeder weiß, wie das ist mit kleinen Kindern. Schlafmangel, wenig Zeit, rund um die Uhr-Betreuung. Und da muss man eben irgendwelche Lösungen finden. Und sonntags morgens um 7 auf dem Spielplatz, wenn man gerne ausgeschlafen hätte, da sah man die meisten anderen Eltern völlig genervt mit dem Kaffee in der Hand. Ich habe meinen Schlingentrainer mitgenommen, ne, auf den Spielplatz, habe mein Training, mein Workout gemacht, während die Kinder irgendwie in der Sandkiste gesessen haben. Also man kann es immer so und so machen. Neulich war hier eine Taxischlange bei uns in der Hafen City und dann sehen sie da irgendwie 15 bis 20 Taxen stehen. Ich würde mal sagen, 99% sitzen in ihrem Taxi und wenn man mit denen spricht, und das mache ich gerne bei Gelegenheit, dann sagen die ihnen, als Taxifahrer muss man quasi Rücken haben und Probleme haben, weil man ja die ganze Zeit sitzt. Und dann können sie in der Schlange einen sehen, der neben seinem Taxi steht und Gymnastik macht. So, und der hat dann andere Ausreden und andere Erfahrungen. Und so gucken sie immer, dass sie sich selber nicht zu sehr einlullen nach dem Motto, was alles nicht geht und warum das alles nicht klappt, sondern versuchen sie, die Möglichkeiten zu nutzen. So viel zum Thema Gesundheit, das ist kein Zufall. Also, ich möchte ein bisschen was erzählen heute über Nahrungsverzicht und Autophagie, eine geniale Erfindung der Natur. Ein Programm, was wir alle in uns tragen, was wir alle in unseren Genen tragen, was sozusagen bereitsteht, was wir aber in unserer heutigen modernen Welt kaum noch aktivieren. Und das ist sehr, sehr schade. Ich werde ein bisschen was sagen zum Scheinfasten, ein Programm, mit dem man das eben sehr gezielt ansteuern kann. Ein bisschen eingehen auf die Supplements, die in dem Bereich diskutiert werden und dann am Ende noch so eine kleine Studie zeigen und so ein bisschen zeigen, was so da in Zukunft uns erwarten könnte. Also grundsätzlich sind wir Menschen gerne gesund. In der Theorie ist das alles eine klare Sache. Da ist Gesundheit immer ganz vorne in allen Umfragen. Wenn wir uns die Realität angucken, muss man leider sagen, gelingt uns das nicht so wirklich gut. Um ein paar Beispiele zu nennen, wir haben noch nie so viele Übergewichtige in der Bevölkerung gehabt. Wir hatten noch nie die Situation, dass wir Alterszucker bei Kindern und Jugendlichen hatten. Wir haben Bluthochdruck bei Kindern und Jugendlichen, eine Folge von ungesundem Lebensstil, Übergewicht, Bewegungsmangel und so weiter. Alles Dinge, die nicht gut sind. Und wenn wir über Langlebigkeit reden oder über, ne, Healthy Aging und so weiter, dann darf man damit anfangen, ne? Also dann sollte man nicht in erster Linie daran denken, sein Leben irgendwie aktiv zu verlängern, sondern man sollte erstmal damit anfangen, sein Leben aktiv zu verkürzen, also damit aufhören, sein Leben aktiv zu verkürzen. Und dann gucken wir uns hier an, was sind die großen Killer? Auf Platz 1 nach wie vor Rauchen. Trifft man ja immer noch Menschen, ne, die da irgendwie aktiv sind. Dann haben wir das große Thema Übergewicht, Adipositas. Also wenn wer Übergewicht hat, spätestens ab BMI 30 wird es ja wirklich kritisch, der sollte sich als erstes darum kümmern. Ja, und das ist auch immer wichtig von der Prioritätensetzung. Es bringt dann wenig, sich zu überlegen, welche Spezialsupplements könnte ich mir holen? Was benutzt gerade Brian Johnson aus den USA, einer so dieser Longevity, ne, Protagonisten? Sondern dann würde ich alles erstmal dafür geben, meine Energie, meine Zeit darauf konzentrieren, das Übergewicht loszuwerden. Und dazu gibt es ja heutzutage sehr gute Aspekte oder sehr gute Möglichkeiten. Alkohol ist ein Killer. Das heißt, da geht es wieder um die Geschichte, ne? All things in moderation, alles in Maßen. Also nicht ständig Alkohol. Fleisch, beziehungsweise genauer gesagt, verarbeitete Fleischprodukte und vor allen Dingen Wurst sind ein Thema, was nicht gerade ideal ist. Und dann andersrum dürfen wir mehr Obst und Gemüse essen. Das kommt oft zu kurz. So, das ist wahrscheinlich nichts Neues. Hier im Schnitt kostet der ungesunde Lebensstil Männer so ungefähr 20 Jahre. Also da sieht man schon, da ist eine ganze Menge Potenzial für Langlebigkeit, wenn wir uns weniger selbst schädigen würden. Wenn wir so die Zunahme der Erkrankung sehen, das haben wir in anderen Vorträgen auch schon besprochen, dann dürfen wir uns immer Folgendes klar machen. Wenn wir so etwas sehen wie hier Zuckerkrankheit, Diabetes, Typ 2, eine massive Zunahme über die letzten Jahrzehnte, das ist etwas, das hat dann nichts zu tun mit Genetik oder mit Pech gehabt oder Zufall, sondern wenn wir solche massiven Veränderungen sehen in wenigen Jahrzehnten, hat das etwas zu tun mit unserem Verhalten, mit unserem Lebensstil. Und da geht es immer um Ernährung, Bewegung und so weiter. So, und das Gleiche sehen wir hier bei Demenzerkrankungen, wo wir auch eine massive Zunahme haben. Auch da kann man sich fragen, ist das jetzt Zufall oder sind das Außerirdische, die das verursachen? Nein, es hat auch zu tun in erster Linie mit Lebensstil. Und das ist auf der anderen Seite eine sehr gute Nachricht. Denn im Kapitel Diabetes habe ich Ihnen ja gezeigt, dass der Diabetes im Prinzip reversibel ist. Also noch besser ist, man verhindert ihn komplett. Auch das ist in den meisten Fällen möglich. Aber er ist zu 90% reversibel. Das heißt, selbst wenn man einen Diabetes entwickelt hat, kann man durch geeignete Maßnahmen ihn in vielen Fällen wieder loswerden. Gerade in den ersten Jahren nach der Diagnose. Mehr dazu im Kapitel Diabetes. So, was ist die einfache, bequeme Lösung, sage ich jetzt mal? Das ist, gegen lebensstilbedingte Erkrankungen Medikamente zu nehmen. Ich bin zu übergewichtig, ich bewege mich zu wenig, ich ernähre mich ungesund, entwickle vielleicht einen hohen Blutdruck, schlechte Blutzuckerwerte oder Diabetes, schlechte Blutfettwerte, schlechte Cholesterinwerte. Und dann können wir heutzutage gegen alles Medikamente nehmen. Auf der einen Seite sehr schön und segensreich, gut, dass wir das haben, im Sinne von Schadensbegrenzung. Mit einem hohen Blutdruck darf ich nicht, ne, längere Zeit rumlaufen, weil das einfach sehr gefährlich werden kann. Deswegen ist es gut, dass es Blutdrucksenker gibt. Aber noch schlauer wäre natürlich, alles dafür zu tun, ne, dass es vielleicht gar nicht erst dazu kommt. Denn Hochdruck wird stark beeinflusst, auch durch Bewegung, Übergewicht, Stressmanagement. Gegen das Übergewicht kann man sich operieren lassen. Da gibt es mittlerweile so einen Trend hier in den USA, dass man schon Kinder und Jugendliche bariatrisch operiert. Bariatrisch ist diese Operation, wo der Magen umgebaut wird, ein Großteil des Magens wird rausoperiert oder wo zum Teil Magen und Dünndarm umoperiert werden, wo so Abkürzungen quasi gebaut werden, sodass ein Großteil der Kalorien gar nicht mehr aufgenommen werden kann. Das ist eigentlich die Ultima Ratio. Also wenn man gar nicht anders weiterkommt bei starkem Übergewicht, dann sollte man an solche Operationen denken. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man diese Zahlen sieht, diese starke Zunahme an diesen Operationen, dass vielleicht nicht immer alle Strategien ausgereizt werden vorher. Dann der große Trend, die Abnehmspritze, das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen, gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte mir diese Spritze leisten. Dazu zwei Gedanken. Ich weiß natürlich auch, dass es Menschen gibt, denen das wirklich hilft, denen das gut tut. Aber aus meiner Sicht ist das nicht die Lösung für die Mehrheit der Übergewichtigen. Denn erstens muss man sich überlegen, ich bin in der vollen Dosierung bei ungefähr 300 € Kosten pro Monat. Und das sind in der Regel ja Selbstzahlerleistungen, wenn es ums Übergewicht geht. Bei Diabetikern sieht es anders aus, da wird das dann von der Kasse übernommen in bestimmten Fällen. Aber als Selbstzahler bin ich bei 300 € pro Monat, kann man sich hochrechnen übers Jahr. Das ist die Frage, wie lange kann und will ich das finanzieren? Und dann wissen wir aus Studien, wenn ich das Medikament wieder absetze, habe ich ein hohes Risiko für einen Jojo-Effekt. Deswegen sage ich allen Menschen, die sich dafür interessieren, abgesehen davon, dass ich das nicht verordne, weil ich eben Lebensstilmedizin mache, sage ich allen, bitte bedenken Sie diesen Aspekt. Und deswegen kann die Empfehlung nur sein, auch wenn man die Abnehmspritze nutzt, sollten Sie trotzdem die ganzen Strategien nutzen, die wir hier besprechen, die Sie hier lernen können. Ernährungsumstellung, Gewohnheiten verbessern, eine gute Bewegungsroutine, eine gute Schlafhygiene, Supplemente, Stoffwechselaktivierung. Diese ganzen Dinge brauchen Sie auch, denn die brauchen Sie ganz stark auch in dieser Phase, um nämlich nicht wieder zuzunehmen. Denn im schlimmsten Fall, und diese Fälle gibt es natürlich jetzt auch schon, haben Sie eine Zeit lang relativ viel Geld investiert, hatten auch einen gewissen Erfolg beim Abnehmen, aber dann gibt es die große Klatsche und dann ist ziemlich viel Kohle weg und das wäre natürlich sehr ärgerlich. Also das sollte man immer berücksichtigen dabei. So, das meiste, was wir heutzutage in der Medizin tun, ist verpasste Prävention. Ich bin ja von der Ausbildung her Facharzt für Allgemeinmedizin, also Hausarzt klassischerweise, habe mich aber dann sehr früh entschieden, damals schon in der Klinik als Assistenzarzt in der inneren Medizin, habe ich mich entschieden, stark in die Prävention zu gehen, in die Lebensstilmedizin, Menschen zu helfen, gesund zu bleiben und eben nicht immer nur zu warten, bis Menschen krank sind und dann aktiv zu werden. Denn hier sieht man es nochmal anders dargestellt. Schlaganfall, Herzinfarkt, Haupttodesursache. Diese Erkrankungen sind zu einem ganz großen Teil vermeidbar. Und das ist die große Chance, die wir haben. Und es wäre viel besser für uns Menschen, für die Patienten, wenn sie gar nicht erst so krank werden. Und es wäre nebenbei auch für unser ganzes Gesundheitssystem eigentlich viel besser, wenn wir mehr die Mittel, die Ressourcen, die ja begrenzt sind, nutzen würden für Vorbeugung und Prävention. Wir geben wahnsinnig viel Geld aus im deutschen Gesundheitswesen. Das ist das große Glück, dass wir in einem wohlhabenden Land leben. Aber mit allen, mit denen man spricht, alle wissen, dass wir das so nicht mehr finanzieren können in Zukunft. Ja, wenn das so weitergeht, hier nochmal so ein paar Zahlen. 60% der Gesundheitskosten durch lebensstilbedingte Erkrankungen. Na, das ist ganz wichtig. Wenn wir so weitermachen, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass wir immer stärker rationieren. Das merkt man ja jetzt schon. Ja, es gibt hier so Hochrechnungen, Verdopplung der Krankenkassenbeiträge. Das ist natürlich nicht volkswirtschaftlich nicht abzubilden. Das ist nicht realistisch. Das heißt, um das zu verhindern, wird man Leistung kürzen. So, und dann kann es so kommen wie jetzt schon in England. Dann heißt es, ab einem gewissen Alter, ab vielleicht 60 Jahre, gibt es dann die und die Operationen nicht mehr. Oder es gibt nur noch beim Zahnersatz nur noch ganz begrenzt irgendwelche Mittel oder irgendwelche anderen Rationierungen. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir alle nicht wollen. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir da rangehen, ne? Dass wir uns nicht diese lebensstilbedingten Erkrankungen leisten. Denn es ist, denke ich, nach wie vor so, wenn man jetzt schicksalhaften Autounfall hat, dann möchte man natürlich gute notfallmedizinische Versorgung, gute unfallchirurgische Versorgung. Da möchte man, dass diese, ne, die behandelnden Ärzte die besten Möglichkeiten haben, die besten Geräte, die besten Techniken nutzen können. Und das kostet alles Geld. Und ich sage jetzt mal, wenn wir das Geld auf der anderen Seite ein Stück weit vergeuden für übergewichtsbedingte Erkrankungen, Folgen von falscher Ernährung, Folgen von Bewegungsmangel, dann fehlt uns das Geld in anderen Bereichen. Ne, das ist auch so ein Punkt. Und ja, das ist kein einfaches Thema, deswegen ist Gesundheitsminister auch kein beliebter Beruf, aber man muss irgendwann so ehrlich sein und auch mal sagen, wie wollen wir unsere Gelder einsetzen? Ja, denn Ressourcen sind begrenzt, auch in Deutschland. Was der Medizin gelungen ist und was schon sehr eindrucksvoll ist, dass wir eine Verlängerung der Lebenserwartung haben. Ne? Man sieht hier so Zahlen, 19. Jahrhundert, da war die Lebenserwartung 35 bis 38 Jahre. Das war auch so ein Punkt, als wir neulich die Hormone besprochen haben. Da sagen ja manche Frauen, wie kann das eigentlich sein, dass ab 45, 50 Jahren die Frau quasi hormonell dann in so einen Ruhestand geht, ne, und Östrogen und Progesteron völlig runtergehen. Das hat was damit zu tun, dass die Menschen einfach früher eine deutlich kürzere Lebenserwartung hatten. Und da gab es die Jahre der Fruchtbarkeit und danach hatte der Mensch evolutionär gesehen ausgedient. So, und durch Fortschritte und auch durch bessere Medizin ist es halt gelungen, dass wir heutzutage eine deutlich längere Lebenserwartung haben. Und das ist schon eine sehr gute Geschichte. Hier auch aus dem Buch Dr. Atiyah, was Olaf gerade angesprochen hat, eine Darstellung, die ich interessant fand. Und zwar gibt es hier Erhebungen. Danach ist es so, wenn man mal die Infektionskrankheiten rausrechnet, dann hat sich die Sterberate oder anders gesagt, die Lebenserwartung gar nicht so groß verändert über die letzten 100 bzw. 120 Jahre, sondern der Hauptfortschritt ist offenbar entstanden dadurch, dass wir die Infektionskrankheiten besiegt haben. Ja, also geht es um Erfindung von Antibiotika und anderen Maßnahmen, Impfungen und so weiter, um Seuchen, sowas wie Pest und solche Erkrankungen, die früher ja viele Menschen dahin gerafft haben, um sowas zu bekämpfen. Also es gibt eben Forscher, die sagen, das große Problem war früher immer die Kinder- und Säuglingssterblichkeit. Und wenn man sozusagen die ersten Lebensjahre überstanden hatte, ne, manchmal hört man so, wenn man so 5 Jahre alt geworden ist, also diese erste kritische Phase überstanden hat, dann hatte man auch damals schon eine sehr hohe Lebenserwartung. Vielleicht ganz interessant. Worum geht es jetzt beim Thema Longevity, also Langlebigkeit? Es geht eben nicht darum, dass wir nur die Lebensspanne verlängern, sondern es geht darum, dass wir die Gesundheitsspanne verlängern. Im Englischen spricht man von Lifespan, also Lebensspanne, und Healthspan, Gesundheitsspanne. Das heißt konkret was? Wenn ich jetzt jemandem sage, ja, wir kriegen das heutzutage hin, dass du irgendwie 95 wirst, dann wird ja jeder sagen, ja, aber in welchem Zustand, welche Lebensqualität? Und wenn man dann sagen muss, ja, die letzten 10 Jahre Pflegestufe 5 im Altenheim, wo sich hinvegetieren, dann werden die meisten sagen, das ist nicht mein Ziel, darum kann es nicht gehen. Worum es geht, und das ist eigentlich das Ziel der Longevity-Medizin, ist möglichst lange Lebenserwartung bei möglichst hoher gesundheitlicher Qualität. Also möglichst gesund bleiben bis ganz kurz vorm Lebensende sozusagen. Das ist etwas, wo man ja oft sagt, was man bei Tieren teilweise in der freien Wildbahn beobachtet. Weiß nicht, ob das jemand bestätigen kann, sich damit auskennt, dass Tiere oft sehr lange noch bei einer guten Gesundheit sind und dann vergleichsweise plötzlich versterben. Also da sieht man selten so die Situation, 5 Jahre am Rollator oder 10 Jahre, ne, bettlägerig oder solche Situationen. Und das ist ja das, worum es den meisten Menschen geht, wenn wir über Lebensqualität reden. So. Und der zweite Bereich der Longevity-Medizin ist dann zu fragen, wie können wir denn insgesamt noch die Lebenserwartung verlängern der Menschen? Und da gibt es ja Forscher, die sagen, sowas wie 120 Jahre Lebenserwartung ist absolut realistisch. Und da werden wir in nächster Zeit auch hinkommen. Also, dass wir von jetzt um die 90 Jahre dann auf 120 Jahre durchschnittliche Lebenserwartung kommen werden, durch unter anderem den medizinischen Fortschritt. Gut, also das ist das, worum es geht. So, und jetzt gibt es in der Longevity-Medizin wahnsinnig viel Forschung. Sie haben es vielleicht mitbekommen, es wird unglaublich viel Geld weltweit investiert in diesen Bereich. In den USA gibt es da ständig neue Forschungsbereiche, ständig neue Firmen, Startups, die sich da gründen, die auf den verschiedenen Bereichen versuchen, eben Alterungsprozesse zu beeinflussen. Der Professor Sinclair, dieser ganz bekannte Altersforscher, der auch einen der Weltbestseller geschrieben hat, Das Ende des Alterns, der sagt, ja, Altern ist für ihn eigentlich eine Erkrankung. Und so wie andere Erkrankungen ist es prinzipiell behandelbar. Ein paar Stichworte dazu vielleicht. Es gibt die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, zeige ich euch gleich nochmal kurz. Von einer guten Funktion dieser Zellkraftwerke hängt letztendlich unsere Lebensenergie ab. Und da gibt es jetzt Konzepte, dass man Mitochondrien künstlich schaffen kann in so Bioreaktoren mit der Idee, dass man die dann in den Körper einpflanzt, um diesen natürlichen altersbedingten Abbau der Mitochondrien zu verlangsamen oder ja, zu umgehen, zu reduzieren. Fasten und Autophagie gucken wir uns gleich an, weil das sehr einfach und nebenwirkungsfrei ist und weil das jeder sofort nutzen kann. Es gibt so Strategien, dass man versucht, sich Blutzellen, jüngere Blutzellen zu spritzen. Es gibt da ja in den USA diesen Brian Johnson, der so ganz bekannt ist in dem Bereich. Das ist ein Mann, der sein ganzes Leben, also es ist ein Multimillionär, der sein ganzes Geld, seine ganze Energie darin investiert, sein Leben zu verlängern und seinen Körper zu verkürzen. Gibt es ganz interessante Berichte über den. Also der macht wirklich alles, was möglich ist, weil er eben auch das Geld hat. Der selbst beschäftigt um die 20 Ärzte und Wissenschaftler, die nur für ihn arbeiten und alle Daten scannen, die weltweit entstehen, alle Therapiemöglichkeiten scannen und dann auch ganz viel bei ihm selber ansetzen. Und der hat sich zum Beispiel Blut von seinem Sohn spritzen lassen mit entsprechend jungen Zellen, um dadurch sein System zu verjüngen, zu optimieren. Epigenetische Reprogrammierung ist so ein Thema. Also Epigenetik war dieses Prinzip, dass wir durch Lebensstil und Nährstoffe unsere Gene beeinflussen können. Das eindrucksvollste Beispiel in der Natur ist ja das Beispiel der Bienenkönigin. Es gibt die normalen Arbeiterbienen, die haben alle im Prinzip die gleiche Genetik. Und dann bekommt eine Biene ein bestimmtes Futter, nämlich diesen Gelée Royale, dieses Königinfutter. Und durch dieses Futter werden jetzt bestimmte Gene so aktiviert, dass diese Bienenkönigin viel, viel größer wird als die normalen Bienen, in der Lage wird, Nachkommen zu zeugen, den Bienenstock dann sozusagen zu managen und zu führen. Also wird durch bestimmtes Essen, wird die Genetik so umprogrammiert, dass ein völlig anderes Lebewesen entsteht. Und das ist eine epigenetische Programmierung, wenn man so will. So. Telomere sind so Schutzkappen an den Genen. Das wird immer so beschrieben, bildlich, wie diese Plastikschutzkappen, die wir an den Schnürsenkeln haben. Und unsere Zellen im Körper teilen sich ja ständig. Und das ist ein Teil des Alterungsprozesses, dass im Rahmen dieser Zellteilung immer auch ein bisschen was verloren geht. Und dadurch werden diese Telomere immer kürzer. Und da gibt es so verschiedene Versuche, diesen Teil des Alterungsprozesses zu beeinflussen. Gentherapie, klar kann man sich denken, dass man versucht, die Gene zu beeinflussen, weil die Gene ja dafür sorgen, wie unser Körper gebaut wird, wie Zellen gebaut werden. Entzündung ist ein ganz wichtiger Teil des Alterungsprozesses. Man nennt das Inflammaging, also Inflammation und Aging, das sogenannte Entzündungsaltern. Und wer schon länger dabei ist, weiß, dass ich sehr viel Wert lege auf das Thema antientzündliche Ernährung als Grundstrategie für Gesundheit. Das ist ein Kurskapitel, was ich jedem empfehle, was man sich mindestens einmal ansehen sollte. Denn die antientzündliche Ernährung sollte wirklich jeder kennen und für sich nutzen, weil es eine der besten Grundlagenstrategien ist. Und da spielt natürlich auch hier eine Rolle, dass man die Entzündungsneigung möglichst niedrig hält. Und Stammzelltherapie sind Dinge, die zum Teil auch jetzt schon genutzt werden, dass man Stammzellen in den Körper einbringt. Stammzellen sind die Vorläuferzellen. Aus diesen Stammzellen kann der Körper dann alle anderen Zellen bilden. Also es ist immer so, es gibt zuerst die Stammzelle und dann geht ein Teil der Stammzellen zum Beispiel in die Leber und dann wird aus dieser Stammzelle eine hochspezialisierte Leberzelle und die Leberzelle hat dann bestimmte Aufgaben. Und die andere Stammzelle wandert in die Niere und wird dort zur Nierenzelle und macht in der Niere wiederum ganz wieder andere Aufgaben. Und die Gehirnzelle, ne, macht da hat dann wieder andere Aufgaben, weil sie im Gehirn ja andere Funktionen hat. Und die Stammzellen werden unter anderem auch durch das Scheinfasten aktiviert und gefördert. So, gucken wir uns das große Thema Ernährung an. Das machen wir täglich. Jeder darf sich täglich mit seiner Ernährung auseinandersetzen oder darf sich täglich um dieses Thema kümmern. Und deswegen ist die Frage, was sollten wir essen? Und genauer gesagt muss man eigentlich fragen, wie viel und wie oft sollten wir essen? Denn eine der besten und auch am intensivsten erforschten Strategien ist Nahrungsverzicht. Anderer Begriff ist Kalorienrestriktion. Denn da weiß man aus ganz, ganz viel Forschung, dass Nahrungsverzicht die Lebensspanne verlängert. Und in der Forschung ist es ja so, man fängt in der Regel bei Tieren an und dann geht man immer weiter, immer höher und am Ende versucht man auch, ob man vielleicht bei Menschen so etwas untersuchen kann. Bei Tieren ist das sehr intensiv untersucht worden und man hat gesehen, dass zum Beispiel bei Mäusen durch gezielte Nahrungsrestriktion eine Lebensverlängerung bis zu 50% möglich ist. Ja, das würde auch uns Menschen bedeuten, wenn wir jetzt im Durchschnitt 80 Jahre werden, plus 50% wären 40 Jahre drauf, dann wären wir bei den 120 Jahren. Das ist also schon ein enormer Unterschied. Und hier sieht man so ein bisschen was aus der Forschung. Man fängt dann immer an mit irgendwelchen Fliegen, Fruchtfliegen im Labor und dann geht es weiter hier mit Spinnen und Wasserflöhen und dann kommen irgendwann die Hamster, die Mäuse, die Ratten und dann geht es hier hoch bis zu Menschenaffen, an denen man Versuche macht und dann sieht man da Verlängerung der Lebensspanne auch bei Menschenaffen möglich und dann nimmt man das als Hinweis, dass möglicherweise auch bei Menschen diese gleichen Mechanismen gelten. Also weniger ist mehr. So, wenn man sich fragt, ob das auch bei Menschen klappt, haben wir immer das große Problem, Menschen. Studien, ne, sind letztendlich ja Menschenversuche. Da gibt es strenge Richtlinien, ne, da gibt es Ethikkommissionen, die sich das genau angucken und die im Zweifelsfall sagen werden, das ist nicht zulässig, so eine Untersuchung zu machen, wo man Menschen jetzt irgendwie Nahrung vorenthält und hungern lässt und so weiter. Deswegen ist das schwierig mit solchen Studien beim Menschen, aber es gibt dann solche glücklichen Umstände, wie nämlich dieses Biosphäre 2-Projekt. Und zwar hat man da Folgendes gemacht. Man hat damals 1991 in den USA in der Wüste so eine künstliche Welt geschaffen. Das war so ein künstliches Ökosystem, kann man sagen. Also ein Ort, völlig abgeschottet, eigentlich von der Umwelt, mit der Idee, dass man dort mal ausprobiert, mal experimentiert, wie können Menschen abgeschottet von der Außenwelt überleben. Das Ganze war ein NASA-Experiment und es ging eben darum zu gucken, wie kann man in Zukunft Expeditionen auf Mond oder auf Mars machen, wo Menschen dann ja auch längere Zeit autark überleben müssen und sich selber versorgen müssen mit Nahrung und so weiter. So, und das hat man gemacht, hat dann 8 Personen über 2 Jahre in diesem Gebäudekomplex untergebracht. Und das wurde in dem Fall natürlich alles von außen genau beobachtet und geguckt und nachgemessen, so gut man das konnte. Aber Aufgabe waren war für diese 8 Personen, baut euch euer eigenes Essen an, versorgt euch selbst, verpflegt euch selbst, sorgt dafür, dass ihr genug Wasser habt und so weiter. So, und dann ist es leider auf den ersten Blick erstmal kräftig schiefgelaufen, das Ganze. Man hatte nämlich totale Probleme mit der Nahrungsproduktion. Es gab also Ernteausfälle in dieser künstlichen Welt. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen zu wenig zu essen hatten. Das waren also unfreiwillige Hungerphasen. Und dann hat man das aber trotzdem weiterlaufen lassen, hat das durchgezogen. Das Ergebnis war, die haben halt alle abgenommen. Ist ja auch logisch. Wenn es nicht viel zu essen gibt, nehmen die Leute ab. Und jetzt hat man aber gesehen, was passiert noch? Und hat man gesehen, guck mal, Blutdruck deutlich niedriger, ne? Bluthochdruck, einer der großen Volkskrankheiten, Silent Killer sagt man auch zum Bluthochdruck, ne? Weil das eben ein wichtiger Risikofaktor dann ist für Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter, deutlich weniger. Blutzuckerspiegel deutlich niedriger. Stichwort Diabetesprävention. Cholesterinwerte, einer der großen Risikofaktoren, LDL, böses Cholesterin, 30% weniger. Also durch diesen Verzicht auf Nahrung deutliche Verbesserung von Risikofaktoren oder anders gesagt von Gesundheitsmarkern. Und einer dieser Forscher, der da mit in dieser Ökosphäre, in dieser Biosphäre war, war ein Professor Wolford. Das war ein Altersforscher aus den USA. Also der war selber Teilnehmer an dieser Studie. Und der hat danach aufgrund dieser beeindruckenden Ergebnisse eine Gesellschaft in den USA gegründet für Fachleute, aber auch für Patienten, für Endverbraucher sozusagen. Und zwar die sogenannte Kalorienrestriktionsgesellschaft. Das heißt, diese Menschen beschäftigen sich seitdem sehr intensiv damit, wie können wir diese Erkenntnisse, dass man durch Nahrungsverzicht die Gesundheit so offenbar so verbessern kann, wie können wir das im Alltag nutzen? Und da gibt es eine große Bewegung in den USA von Menschen, die eben sagen, wir machen eine gezielte Unterernährung, gezielt deswegen, weil gezielt heißt nicht einfach nur FDH, weniger essen, aber vielleicht weiterhin schlechte Qualität und dann Nährstoffmängel, Vitaminmängel, sondern es geht darum, wie kann man das Ganze möglichst klug gestalten. So, und der Doktorand, einer der Wissenschaftler von dem Professor Wolford, war ein gewisser Walter Longo und den scheint das offenbar so beeindruckt zu haben, dass er sich sein ganzes Leben mit der Frage beschäftigt hat, wie können wir diese Effekte, die man dort gesehen hat, durch Nahrungsverzicht nachahmen, imitieren, ohne diesen ganz harten Kalorienverzicht. Manche sagen, weil der Walter Longo selber Italiener ist und Italiener natürlich viel verstehen von gutem Essen, hat er sich wohl gefragt, gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, dass man das Ganze etwas smarter, etwas angenehmer gestaltet, und nicht diesen ganz harten Kalorienverzicht. Ja, weil man sicherlich auch sagen kann, dass es für viele Menschen nicht geeignet ist. Für viele Menschen ist Essen so wichtig und so, ja, so. Ich wollte gerade sagen, für manche ist das einzig Schöne, was es am Tag noch gibt, hat man manchmal den Eindruck, ne? Also auf jeden Fall hat er sich mit dem Thema sehr ausführlich beschäftigt. Und mittlerweile ist er dann selber Professor und leitet dieses weltberühmte Institut für Langlebigkeit in den USA. So, und was er herausgefunden hat nach 30 Jahren Forschung, war eine fastenimitierende Ernährung. Fachbegriff Fasting Mimicking Diet, ne? Und das ist das, was wir heutzutage als Scheinfasten bezeichnen. Also, er hat herausgefunden durch seine Forschung, dass man mit einer bestimmten Ernährungsform es schaffen kann, die Selbstreinigung des Körpers, die sogenannte Autophagie zu aktivieren, gleichzeitig den Körper in diese Ketose bringt. Ketose war ja dieser spezielle Stoffwechselzustand, wo der Körper ganz massiv Fett verbrennt, Ketonkörper produziert, die sehr gesund sind und ja, und dieses besondere Stoffwechselprogramm aktiviert. Und das Ganze wollen wir, ohne dass Muskeln abgebaut werden. Muskelabbau ist ja etwas, was nicht günstig ist. Ein Teil des Alterungsprozesses, ne? Sarkopenie sagt man auch im Alter. Muskelabbau ist ein großes Problem. Heutzutage haben wir viele Menschen, die sind übergewichtig und haben gleichzeitig Muskelabbau. Also das ist eine ganz blöde Konstellation, aber ist auch selbstgemacht, kann man auch gegen angehen. So, und das Prinzip ist so, dass man da bestimmte Hormone, bestimmte Zellfaktoren beeinflussen muss und so weiter. Zeige ich gleich nochmal. Und daraus hat er ein Programm entwickelt. Und das wurde dann auch richtig erforscht in Studien. Und zwar ist das ein 5-Tage-Programm. Deswegen sagt man 5 Tage Scheinfasten oder hier Fasting Mimicking Diet, der Fachbegriff. Und die haben das so gemacht, die haben das 3 Monate lang zum Beispiel in dieser Untersuchung jeweils 5 Tage gemacht. Das ist übrigens auch ein Konzept, was man machen kann, was bei uns im Scheinfastenkurs ja auch viele machen. Ich kann also mir sagen, jetzt im Oktober, nee, kurz noch im September, jetzt im September mache ich 5 Tage Scheinfasten, dann mache ich im Oktober nochmal 5 Tage Scheinfasten und dann mache ich im November auch nochmal 5 Tage Scheinfasten. Und die anderen Tage des Monats lebe ich möglichst gesund, aber dann vielleicht nicht ganz so intensiv. Es gibt ja verschiedene Wege, die nach Rom führen. Der eine sagt, ich mache jetzt jeden Tag konsequent Kaloriendefizit, Abnehmprogramm, Sport und so weiter. Und andere sagen, nee, ich mache so intervallmäßig. Und in dieser Studie sieht man dann, Körpergewicht geht runter, Body Mass Index geht runter, Gesamtfett und vor allen Dingen das Fett am Bauch geht runter, Blutzuckerspiegel wird besser, das sind so bestimmte Wachstumsfaktoren, Blutfettwerte werden besser, böses Cholesterin wird besser, Blutdruck wird besser, Entzündungswerte werden besser. Also, das muss man sich überlegen, mit nur 5 Tagen Ernährungsumstellung deutliche Effekte auf die Risikofaktoren. Und Sie werden gleich sehen, wenn ich Ihnen zeige, wie das funktioniert. Es ist eben deutlich leichter als das klassische Heilfasten, wo man ja oft eine Woche oder manchmal noch länger quasi gar nichts essen darf. Hier eine Untersuchung an Typ-2-Diabetikern. Fasten, das 5 Tage Scheinfasten über 6 Monate in dem Fall. Und auch ähnliche Effekte, Nierenwerte besser, Insulinresistenz geht zurück, Lipidoxidation sind so, ist so Zellstress, oxidativer Stress wird besser. Also sehr, sehr gute Effekte aus den Studien. Wie funktioniert das Ganze? Der Walter Longo hat da ein Konzept entwickelt, hat dazu auch eine Firma gegründet, die arbeitet mit fertig verpackten Ernährungsrationen. Also da kriegen Sie dann, eine Kollegin hat mir das neulich mal erzählt, da kriegt man dann 170 Tüten, sage ich, muss man jetzt sagen. Und dann wird genau portioniert, das ist ihr Mittagessen, das ist ihr Snack, das ist ihr Abendessen und so weiter und so weiter. Die andere Alternative, für die wir uns entschieden haben, ist das Ganze mit natürlichen Lebensmitteln zu machen. Was ist das Prinzip? Kalorien müssen deutlich runter, Eiweiße müssen deutlich runter für diese 5 Tage. Warum? Eiweiße an sich ja sehr gesund, aber wir wollen diesen speziellen Zellreinigungsmechanismus der Autophagie aktivieren. Und das machen wir maximal, indem wir die Eiweiße auch runterfahren und die Kohlenhydrate müssen auch deutlich runter, damit wir diese ganzen Mechanismen aktivieren können. Was gibt es dann noch zu essen? Es gibt Gemüse und gesunde Fette. Und das macht man über 5 Tage. Und das Prinzip ist so, erster Tag gibt es 1100 Kalorien für alle, egal ob groß, klein, für alle gleich. Und die anderen 4 Tage gibt es dann nur 700 bis 800 Kalorien. Also ein deutliches Kaloriendefizit, gleichzeitig aber eine ganz bestimmte Zusammensetzung dieser Mahlzeiten. Und nach 5 Tagen ist das Ganze dann schon vorbei. Dann gibt es so einen Aufbautag, so einen Refeed-Tag. Und dann geht man wieder zurück in eine normale, und natürlich muss man immer sagen, möglichst gesunde Ernährung. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die machen an Tag 7 dann gleich ein halbes Schwein auf Toast und wieder alles katastrophal. Kann man machen, nur dann kann man sich eigentlich auch gleich schenken. Die Idee ist ja auch, dass so eine Fastenkur oder so eine Umstellung auch ein Einstieg ist in eine gesündere Lebensweise. Ja. Aber das ist das Grundprinzip des Scheinfastens. So. Also, was weiß man aus den Studien? Das ist eben auch wichtig. Das ist keine Modediät, die man sich mal jetzt nebenbei ausgedacht hat, sondern es ist eine über 30 Jahre erforschte Ernährung. Abbau dieses gefährlichen Bauchfetts, ne, das heißt, das viszerale Fett ist das gefährliche Bauchfett. Verbesserung von Blutfettwerten, Verbesserung der Insulinresistenz, also diese sogenannte metabolische Flexibilität, das, was bei den meisten Menschen ja kaputt ist. Ne, denken Sie mal dran, die meisten Übergewichtigen haben das Problem, die haben Bauchfett, also sprich Kalorien, Energie für 100 Marathonläufe, kommen aber an diese Energie gar nicht mehr ran, weil der Stoffwechsel verlernt hat, dieses Fett zu verbrennen. Das ist die sogenannte metabolische Störung. Und das wird alles wieder verbessert und repariert durch solche Konzepte auch wie Scheinfasten. Entzündungen gehen runter, da haben wir also das Thema antientzündliche Ernährung mit drin und sowas wie Blutdruck geht auch runter. So. Dann wurde das Ganze später nochmal in anderen Studien überprüft. Es gab so eine ganz bekannte Calorie-Studie 2019. Da hat man über 200 Personen untersucht, über 2 Jahre. Und da hat man es geschafft, dass die immerhin 12% Kalorienrestriktion gemacht haben. Also von den Kalorien, die ich am Tag normalerweise brauche, hat man es geschafft, dauerhaft 12% zu reduzieren. So, geplant war ursprünglich deutlich mehr, aber wie das so ist, realistisch waren am Ende 12%. Und dann haben die Leute auch ein bisschen abgenommen, das ist ja zu erwarten, ne? Sie wissen, Abnehmen funktioniert nur im Kaloriendefizit. Aber was man eben auch gesehen hat bei dieser Studie, Verbesserung von Risikofaktoren, wieder böses Cholesterin geht runter, Blutdruck geht runter, Entzündungswerte besser, Zuckerstoffwechsel erholt sich, Insulinresistenz geht zurück und so weiter. Also man sieht eigentlich genau das, was man, ne, in der Biosphäre 2 gesehen hat und vor allen Dingen sieht man das, was man aus Hunderten von Tierstudien kennt bis hin zu Menschenaffen. Also scheint bei uns Menschen zum Glück genau das Gleiche zu funktionieren. Hier aus der Calorie-Studie andere Ergebnisse, und da hat man Folgendes gesehen. Man hat auch gesehen, dass die Muskulatur profitiert davon, wenn man in so eine kluge Kalorienrestriktion geht. So, und dann deckt sich das Ganze auch sehr schön mit einer Regel der 100-Jährigen, und zwar, wenn Sie sich mit dem Thema Blue Zones, also diese Gebiete der 100-Jährigen, schon beschäftigt haben, ansonsten gerne im Kurs das mal angucken. Okinawa ist ja die Insel der 100-Jährigen. Die Japaner gehören insgesamt zu den ältesten, fittesten Menschen. Und man hat sich ja angeguckt, was machen diese 100-Jährigen auf Okinawa anders. Nebenbei gesagt, die jungen Menschen auf Okinawa, die jungen Japaner, haben genau die gleichen Probleme wie wir hier in Europa und Amerika. Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, ne, die ganzen Probleme. Also man sieht daran, es sind nicht die Gene der Japaner. Das ist nochmal ganz wichtig, weil sonst viele würden sagen, ja, das sind halt die Gene der Japaner, das ist halt anders. Alles Quatsch. Man weiß auch aus Migrationsstudien, wenn Menschen aus so traditionellen, gesunden Regionen auswandern nach Westeuropa und Nordamerika, dann haben die, wenn die unseren Lebensstil übernehmen, nach wenigen Jahren die gleichen Probleme wie wir auch. Also, was machen die 100-Jährigen auf Okinawa? Was ist eine Strategie, die weltberühmt geworden ist, ist das Harahachibu. Und Harahachibu bedeutet übersetzt, fülle deinen Magen nur zu 80%. Und die Reiseberichte, die man darüber findet, die sagen eben, dass diese Menschen sich vor dem Essen das wie ein Tischgebet sagen. Ne, die sitzen, bevor sie mit dem Essen anfangen, sitzen sie da und sagen sich Harahachibu. Und das heißt, ne, jetzt nicht bis Anschlag alles reinballern, sondern eben ein bisschen vorher aufhören. Und das kann man mal vergleichen mit dem, was wir so gelernt haben in Deutschland. Ich kenne von früher immer noch den Satz, lieber den Magen verrenken als dem Wirt was schenken. Und wenn Sie so mit, so, ja, zum Beispiel mit Restaurantbesitzern oder auch mit Imbissbuden und so Betreibern sprechen, dann sagen die Ihnen, du musst eigentlich immer nur draufschreiben, XXL Currywurst, ob das stimmt oder nicht, ist erstmal völlig egal, dann verkaufst du immer doppelt so viel. Weil wir offenbar so eine völlige, ja, wie soll man sagen, völlige Fehlprogrammierung haben, so nach dem Motto Hauptsache viel. Ne? Gucken Sie mal, achten Sie mal drauf, wie Angebote gestrickt sind. Immer irgendwie extra. 10% extra, 20% extra, XXL-Portion, doppelte Portion zum gleichen Preis oder so. Da kann man sich bei ganz vielen Fällen mal fragen, wer soll das eigentlich alles essen? Wer soll das alles verdauen? Wo sollen die Kalorien denn landen? Ne? Bei mir im Feinkostgewölbe irgendwie vom Bauch oder will ich eigentlich, ne, vielleicht eher ins Kaloriendefizit, weil ich abnehmen möchte? So. Also die Überlegung ist, dass diese Menschen, ohne dass sie das jetzt alles ausrechnen und in Studien untersuchen, intuitiv durch so ein Ritual immer auch leicht im Kaloriendefizit sind. Können Sie mal schreiben, wer das schon nutzt. Was mich beeindruckt hat damals, der Kaiser, der Franz Beckenbauer, wurde mal gefragt, wie er es geschafft hat, nach seiner Leistungssportkarriere ein gutes Gewicht zu halten. Sie wissen ja auch, viele Leistungssportler gehen ja völlig aus dem Leim, wenn die aufhören mit Sport. Und viele werden sogar richtig dick und unfit. Ne? Und er hat gesagt, Harahachibu wäre seine Strategie unter anderem. Fand ich ganz interessant. Gut, also Fasten an sich. Wissen Sie, kennen Sie Buchinger Fasten, Heilfasten, Wasserfasten, und da gibt es die, ne, tollsten Dinge. Man gibt Kliniken auch in Deutschland, da können Sie für eine Woche Heilfasten, wo Sie nichts zu essen kriegen, 5000 Euro ausgeben zum Beispiel. Finde ich, ist ein interessantes Konzept, funktioniert aber alles. Also Heilfasten ist nach wie vor natürlich eine geniale Strategie, kommt in allen Kulturen, in allen Religionen vor. Nur bei uns ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und die Menschen, die wirklich einmal, zweimal im Jahr Heilfasten machen, es sind eher eine Minderheit mittlerweile. Heilfasten weiterhin genial, tolle Geschichte. Aber gerade für die, die sagen, ich hätte gern noch eine Variante, die einfach und schnell ist und die ich auch neben dem Job machen kann. Oder wer sagt, Heilfasten ist für mich zu hart, ich habe es probiert, funktioniert für mich nicht. Die dürfen eben mal über dieses Scheinfasten nachdenken. So, im Kapitel Kurzzeitfasten gehe ich da ja auch noch so ein bisschen drauf ein. Wie immer gibt es so ein paar Menschen oder Situationen, wo man nicht Scheinfasten machen sollte. Schwangerschaft und Stillzeit sollte man grundsätzlich ja solche Sachen nicht machen. Wenn man jetzt akut krank ist, glaube ich, ist auch klar. Wenn Sie eine Essstörung haben, wenn Sie unterernährt sind, mangelernährt sind, ist das auch keine gute Idee. Und dann gibt es so, liest man immer wieder so Sachen, über 70 sollte man kein Scheinfasten mehr machen. Das halte ich für sehr, sehr fraglich, weil 70 ist erstmal nur eine Nummer. Es gibt heutzutage wahnsinnig viele 70-jährige, sehr, sehr fitte Menschen, die können wunderbar auch Scheinfasten machen. Also das ist gar kein Problem. Genau, da muss man also individuell gucken im Zweifelsfall mit seinem Therapeuten. Das heißt, was haben wir heutzutage beim Fasten für Modelle? Wir haben nach wie vor das klassische intermittierende Fasten, das ist das Kurzzeitfasten. 16:8 ohne Frühstück, 20:4, ne, one meal a day, 5-2-Strategie, 5 Tage normal, 2 Tage nur 500 Kalorien essen. Bisher hatten wir dann als intensivere Form nur das Heilfasten über die letzten Jahrhunderte und jetzt gibt es eben seit ein paar Jahren auch dieses 5 Tage Scheinfasten. So, und ich zeige Ihnen nachher noch, dazu haben wir ja einen eigenen Kurs entwickelt, die Nancy Risos, die Ernährungsberaterin aus München, die hat ja die ganzen Rezepte entwickelt und das Geniale ist, das, was hier Simone auch geschrieben hat, man hat für 5 Tage Rezepte mit natürlichen Lebensmitteln, die gut schmecken, gut funktionieren und ich darf eben dreimal am Tag essen und komme trotzdem in diese Vorteile des Fastens. Und das ist eben das Geniale. Also gucken wir uns nochmal an, so zur Motivation. Was passiert, wenn ich auf Nahrung verzichte? Wir aktivieren das natürliche Verjüngungs- und Reparaturprogramm des Körpers und das nennt sich Autophagie. So, was hat sich die Natur überlegt? Die Natur hat sich Folgendes gedacht. Situationen, in denen es nichts zu essen gab, ne, waren früher ganz normal und ganz häufig. Ne, langer, kalter Winter, 3 Wochen kein Mammut erlegt, jetzt mal so sinngemäß. Also Nahrungsmangel war eher der Normalzustand früher. Und da hat sich die Natur etwas sehr Schlaues ausgedacht. Die hat sich nämlich überlegt, wenn der Körper von außen nichts zu essen bekommt, dann machen wir Folgendes. Dann starten wir erstens mal so ein Aufräumprogramm. Das heißt, die Zellen werden entmüllt, werden entrümpelt. Und was der Körper dann macht, ist, dass er alte Zellbestandteile, auch alte Eiweiße und so weiter nutzt und recycelt. Und die nutzt dann für den laufenden Betrieb. Also kann man sich hier so ein bisschen angucken, was passiert da. Es wird recycelt, es wird entsorgt. Eiweiße, die wir ja immer brauchen, ne, da gibt es auch, wie das immer so ist, wie bei der Autoproduktion oder wenn Sie insgesamt zu Hause leben, da entsteht mal Abfall, da entsteht mal Müll, da entsteht mal Sachen, die Sie nicht gebrauchen können. Da gibt es einen Stapel mit Altkleider und einen Stapel mit Altglas und einen Stapel mit Altpapier. Und das sammelt sich so an. Und dann macht es Sinn, ab und zu mal richtig aufzuräumen. Und diese Aufräummechanismen werden halt aktiviert, wenn der Körper sozusagen Pause hat in Sachen Nahrungsverwertung. Und das ist eine sehr geniale Erfindung der Natur. Und ja, ist etwas, was eben früher natürlicherweise sehr häufig vorkam, heutzutage aber leider immer weniger. Und deswegen kann man sich jetzt überlegen, wie können wir das Ganze bewirken, wie können wir die Autophagie unterstützen und fördern. Einmal Verzicht auf Kalorien, also Verzicht auf Essen, dann Sport, ne? Wie immer, Bewegung ist die beste Medizin und auch hier wirkt Sport sehr förderlich. Und dann gibt es noch bestimmte Präparate, gucken wir uns gleich an, die auch die Autophagie fördern. So, und dann sieht man hier so ein bisschen, ne, was macht die Autophagie dann? Gedächtnis wird besser, Zellsystem wird geschützt, Muskeln werden geschützt, Immunsystem wird gestärkt, Stammzellen, ne, die ja auch mit der Zeit altern, werden verjüngt, Hemmung von Krebs, Entzündungshemmung, also lauter tolle Eigenschaften. Weil das so eine geniale Geschichte ist, gab es für die Entdeckung, man muss eigentlich sagen, die Wiederentdeckung, ein Nobelpreis 2016. Es gab auch früher schon mal einen Nobelpreis für die Autophagie, aber 2016 den letzten, nämlich für diesen Professor Oshumi. Der hat das eben noch mal ganz mit modernen Methoden nachweisen können, dass das wirklich so in den Zellen abläuft und dass das wirklich funktioniert. Also, Autophagie ist etwas, was für unsere Gesundheit sehr gut ist und sehr wichtig ist. Und deswegen sollten Sie sich Rituale angewöhnen, sollten Sie Strategien im Alltag haben, um immer wieder die Autophagie hochzufahren. Das können wir alle, das ist in unseren Zellen so angelegt, das ist ein natürliches Programm der Natur, was wir aber durch unseren modernen Lebensstil oft vernachlässigen. Autophagie, vielleicht nochmal zu dem Wort, Auto heißt selbst und Phagie heißt verzehren, essen. Ne? Deswegen ist das so wörtlich übersetzt eine Selbstverzehrung. Besser ist vielleicht der Begriff Zellentrümpelung und damit auch Zellerneuerung und Zellrecycling. So. Hier sieht man jetzt mal in dieser Abbildung den Level der Autophagie. Was wir erreichen wollen, ist, dass wir die Autophagie mal auf ein hohes Level bekommen. Und jetzt ist es folgendermaßen, wenn ich Kurzzeitfasten mache, klassisch wäre ja 16:8, 16 Stunden nichts essen, dann 8 Stunden lang alles essen, was ich brauche und dann wieder 16 Stunden nichts essen, dann habe ich durch das Kurzzeitfasten auch eine gewisse Aktivierung der Autophagie. Da sind sich die Wissenschaftler nicht so ganz einig, wie stark ist das, passiert das wirklich bei jedem. Man kann immer davon ausgehen, ein gesunder Stoffwechsel kommt schneller und häufiger in die Autophagie als ein gestörter Stoffwechsel. Das heißt, mit jedem Kilo Übergewicht, was Sie abbauen, mit jedem Training, mit jeder Woche, wo Sie gesünder leben, verbessern Sie auch die Fähigkeit des Körpers, wieder die Autophagie zu kommen. So richtig aktiv und so richtig gut läuft die Autophagie aber erst, wenn wir mal 3 Tage nichts essen. Ne, dann kommen wir nämlich auf dieses Maximum. So, das muss man sich merken. Deswegen weiterhin Intervallfasten, 16:8 und sowas, eine schöne Geschichte, für viele eine gute Idee. Vielen hilft das auch, Gewicht zu halten oder manchen hilft es ja auch, Gewicht abzunehmen. Aber wenn wir so richtig Autophagie wollen, dann ist wichtig zu verstehen, dann müssen wir etwas intensiver arbeiten, nämlich mal 3 Tage so essen, dass wir die Autophagie maximal aktivieren. So, und jetzt gibt es im Bereich der Altersforschung eben auch das Thema Autophagie. Das ist einer der Merkmale, die jetzt neu dazugekommen sind. Ne? Gestörte Autophagie, das war früher nicht dabei. Heutzutage weiß man, dass das ein wichtiger Faktor ist. Wenn wir viel Autophagie haben, altern wir langsamer und bleiben gesünder. Wenn wir wenig Autophagie haben, dann altern wir schneller. Das ist das Grundprinzip. So, und jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel in der Natur an. Und das ist dieser Nacktmull. Das ist ein ganz interessantes Tier. Gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber hat ein paar interessante Eigenschaften. Und das ist ganz interessant. Und zwar ist es so, der Nacktmull ist ungefähr so groß wie eine Maus. Und normalerweise ist es in der Biologie ja so, Tiere von dieser Größe haben ungefähr die gleiche Lebenserwartung. Und bei so mäuseähnlichen Tieren sind das ungefähr immer so 4 Jahre Lebenserwartung. Und jetzt lebt dieser Nacktmull aber interessanterweise über 30 Jahre. Und da haben sich die Forscher natürlich gefragt, wie geht das? Was macht der anders? Was hat der für Tricks? Warum hat der so eine gute Langlebigkeit? So, und dann hat man das Ganze untersucht und hat da Forschung gemacht und hat gesehen, im Nacktmull findet mehr Autophagie statt. Ne? Das heißt, der macht mehr Zellentrümpelung, Zellrecycling, Zellerneuerung, räumt häufiger da Zellen auf und hat offenbar dadurch Vorteile, was diese Langlebigkeit angeht. So. Und deswegen war eben die Frage immer, wie können wir die Autophagie fördern? Und jetzt kommen auch ein paar gute Nachrichten. Kaffee ohne Zucker und ohne Milch fördert zum Beispiel die Autophagie. Also gucken Sie nochmal, ne, ob Sie nicht vielleicht auch da, ne, noch ein bisschen optimieren können. Deswegen, ne, im Scheinfastenkurs von Nancy und mir haben wir auch gesagt, Kaffee, ein Espresso am Tag ist weiterhin erlaubt, auch damit es nicht so hart wird mit dem Koffeinentzug. Dann grüner Tee. Im grünen Tee haben wir einen Wirkstoff, der heißt Epigallocatechingalat. Der fördert auch die Autophagie. Nebenbei ist grüner Tee ja ganz toll für Entzündungshemmung, Krebshemmung, Hautgesundheit und so weiter. Also trinken Sie weiterhin Ihren grünen Tee. Und ich mache es selber so, ich tue da zum Beispiel immer auch Ingwer rein, ne? Hat auch nämlich Eigenschaften. Dann die Dinge, die eh gesund sind, Brokkoli kennt ja jeder, ne? Da haben wir diesen Wirkstoff Sulforaphan, fördert auch die Autophagie. Kurkumin als Knolle oder als Gewürzpulver auch eine gute Idee. Also ich tue mir immer morgens in meinen grünen Tee einen Teelöffel Kurkumin rein, Ingwer entweder frisch oder als Konzentrat. Dann das Resveratrol. Resveratrol ist das, was in den roten Trauben drin ist und was auch im Rotwein drin ist. Da ist so die Empfehlung, je härter die Lebensbedingungen der Weintrauben, desto mehr Resveratrol bilden die. Resveratrol ist ein sogenannter sekundärer Pflanzenstoff. Und der Professor Schackibay, dieser bekannte Entzündungs- und Krebsforscher von der Uni München, hat gesagt, er würde den Primitivo empfehlen, den Primitivo-Rotwein, weil der eben besondere Anbaubedingungen hat, sodass man eher mehr Resveratrol hat. Man muss aber auch fairerweise sagen, der Resveratrolgehalt in der Flasche Rotwein liegt so je nach Sorte zwischen 1 Milligramm und 20 Milligramm. Und da müsste man mehrere Flaschen Rotwein konsumieren, um auf nennenswerte Mengen zu kommen. Das ist also dann nicht so ganz hilfreich, sodass eben manche auch dann den Weg wählen und sagen, ich nutze das zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel. Heilpilze wie Reishi können da einen Beitrag leisten. Vitamin D Universalfaktor, denken Sie dran, jetzt ab Oktober können Sie in Deutschland kein Vitamin D mehr bilden, bis circa Ostern. Das heißt, spätestens jetzt müssen Sie eigentlich Vitamin D zuführen. Melatonin, unser Schlafhormon, eines der wichtigsten Antioxidantien des menschlichen Körpers, also kann viel, viel mehr als nur Einschlafen fördern. Auch da interessant. Und Sport, haben wir schon gesagt, natürlich auch wichtig. So. Und jetzt gibt es in der Forschung so verschiedene Überlegungen. Und zwar ist das Grundprinzip folgendermaßen. Ich versuche das mal ganz einfach zu erklären. Wir haben sogenannte Zellschalter in jeder Zelle quasi. Und da haben wir zwei verschiedene Systeme, wenn man so will, zwei Gegenspieler. Und zwar haben wir einmal das System mTOR. Und mTOR ist der Mechanismus, den wir starten, wenn wir zum Beispiel Eiweiß essen und damit die Muskelgesundheit unterstützen. Ne? Sie wissen, die Muskulatur braucht Training und braucht Baustoffe und das ist vor allen Dingen das Eiweiß. Und wenn wir Eiweiß essen, aktivieren wir mTOR. Das ist dann, fördert dann den Muskelaufbau. Das ist also alles gut. Aber mTOR hat die Eigenschaft, die Autophagie zu hemmen. Das macht vorübergehend auch Sinn. Das ist auch alles okay. Ne? Denn wir brauchen Phasen, wo es mehr um Muskelwachstum geht. Und wenn wir jetzt aber kein Eiweiß essen und in einen Nahrungsmangel oder in einen Nahrungsentzug kommen, dann startet ein anderes Programm, das nennt sich AMPK. Das ist ein anderes Enzym in der Zelle. Und dieses Enzym hat die Eigenschaft, die Autophagie zu fördern. Und Gesundheit bedeutet jetzt wie so oft Balance, nämlich Balance aus beidem, aus ab und zu Eiweiß, Muskelgesundheit fördern und dann aber auch wieder Phasen ohne Essen, wo wir über AMPK Autophagie fördern. Wer sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, der wird wissen, es gibt eine große Diskussion zu dieser Frage, wie viel Eiweiß in welchem Rhythmus ist gut für den besten Kompromiss aus möglichst viel gesunde Muskelmasse und gleichzeitig aber möglichst viel Autophagie. Denn wir sehen hier schon, wenn einer sagt, ich esse 5 Mahlzeiten am Tag mit ganz viel Eiweiß, dann hat er zwar, wenn er dazu entsprechend trainiert, wahrscheinlich im Bereich der Muskulatur, ist er gut aufgestellt, aber verschenkt möglicherweise einiges an Potenzial im Bereich der Autophagie. Wenn jetzt jemand sagt, ich esse so ungefähr gar nichts mehr und bin ständig im Nahrungsmangel, dann macht er sehr viel Autophagie, hat aber ein hohes Risiko für Muskelabbau und Muskelabbau ist ja unter anderem auch dann wieder ein Risikofaktor für Osteoporose. Ich hatte gerade letzte Woche 3 solche Fälle, ältere Frauen, schlank, ne, ernähren sich gesund, sind auf der einen Seite sehr gut aufgestellt gesundheitlich, haben aber völlig den Faktor Krafttraining und vor allen Dingen Training gegen Osteoporose unterschätzt, haben nicht genug Eiweiß genommen, ihre Muskeln, vor allem ihre Knochen nicht ausreichend belastet, zum Teil auch nicht auf Vitamin D geachtet und hatten dann eine deutliche Osteoporose. Und das ist ja gerade bei schlanken bzw. normalgewichtigen Frauen ein wichtiges Thema, ein wichtiger Risikofaktor. Also da unbedingt darauf achten, wir wollen eine Balance aus beidem. Das ist so das Ziel. So, und jetzt gibt es eben auch neben den natürlichen Nährstoffen, den Nahrungsergänzungsmitteln im Bereich der Langlebigkeitsmedizin auch medikamentöse Ansätze. Und zwar gibt es das Metformin, das ist ja ein ganz bekanntes Medikament aus der Diabetestherapie. Das ist meistens so das erste Präparat, was gegeben wird, wenn jemand Diabetes hat. Wird zum Teil auch schon gegeben bei Diabetesvorstufen, bei Insulinresistenz. Manchmal bekommen das auch junge Frauen bei so speziellen PCO-Syndromen und so weiter. Und Metformin hat unter anderem die Eigenschaft, dass es dieses AMPK aktiviert und darüber auch die Autophagie aktivieren kann. Und deswegen laufen im Moment große Forschungen in den USA, die testen, ob wir mit Metformin Autophagie und damit Langlebigkeit fördern können. Da warten viele Forscher sehnsüchtig auf die Ergebnisse dieser Studien, weil eben in der Theorie das sehr vielversprechend ist. Noch extremer ist Rapamycin. Rapamycin ist ein Medikament, was gegeben wird, ein Immunsuppressivum, was gegeben wird zum Beispiel nach Organtransplantation. Das heißt, wenn ein Mensch eine neue Niere bekommt, also ein Organ eines fremden Menschen, dann hat man die Herausforderung, dass dieses Organ in dem neuen Körper als fremd erkannt wird. Also der Körper registriert, das Immunsystem registriert, wir haben hier Gewebe von einem was uns fremd ist. Und Fremdes wird angegriffen normalerweise. Das heißt, wenn man nichts unternehmen würde, würde dieses Organ abgestoßen werden und der Körper würde es nicht akzeptieren, die neue Niere, die neue Leber, was auch immer man, ne, da transplantiert hat. Und um das zu vermeiden, gibt man Medikamente wie Rapamycin. Das macht man seit vielen Jahren und Jahrzehnten und dadurch sind überhaupt solche tollen Erfolge in der Organtransplantationsmedizin möglich geworden. Das ist ja für jemanden, ne, der so ein Organ braucht, ein Wahnsinnsgewinn natürlich und ein entscheidender Überlebensfaktor. Also insofern ist das toll, dass man diese Medikamente hat. Und auch da hat man jetzt gesehen, dass Rapamycin das mTOR hemmen kann. Und deswegen gibt es im Moment Forschung dazu, ob man Rapamycin in niedrigen Dosierungen und nur als Kur anwenden kann, um über die mTOR-Hemmung auch wieder mehr Autophagie zu machen und damit auch dann wieder Langlebigkeit zu fördern. Und es ist jetzt, wie es immer so ist, es gibt die einen Forscher, die sagen, ja, das wird jetzt alles erforscht, das dauert noch viele Jahre und so lange muss man abwarten. Und es gibt aber auch genauso weltweit ganz viele Gruppen und auch Menschen, die setzen das alles schon längst ein. Es gibt Milliardäre auf der Welt, die Rapamycin einsetzen. Ja, kommt man ja ran irgendwie, kann man sich alles da verordnen lassen, weil sie sagen, uns reichen die bisherigen Ergebnisse schon und wir wollen diese Strategien jetzt schon nutzen, um unsere Lebenserwartung zu verlängern. So. Und andere werden sagen, völliger Wahnsinn, gibt viel zu wenig Daten dazu. Aber so ist es ja immer. Ne? Der eine sieht es halt so, der andere sieht es so. Und jetzt gibt es aber eine ganz andere spannende Substanz, nämlich noch, die heißt Spermidin. Und die zeige ich Ihnen gleich nochmal, weil die ist insofern interessant, dass es eine körpereigene, natürliche Substanz, die wir in der Nahrung haben, die wir im Körper haben und die wir uns auch über Nahrungsergänzung zuführen können. Und die hat auch Effekte auf Langlebigkeit. Und mein Favorit wäre eher dieser Weg zu sagen, wir gehen über natürliche Dinge wie Kalorienrestriktionen, wir gehen über Supplements, also natürliche Nährstoffe, wir gehen über Bewegung natürlich und so weiter und so weiter. So, da gibt es viel Forschung dazu. Genau. Was ich Ihnen ein bisschen zeigen möchte noch kurz, ist dieses Thema Spermidin. Und zwar ist es folgendermaßen. Spermidin ist ein körpereigener Stoff, zuerst entdeckt worden in der Samenflüssigkeit, im Sperma, daher der Name. Und Spermidin nehmen wir einmal über die Nahrung zu uns und zum Zweiten produzieren wir selber Spermidin im Körper, ne, unter anderem auch im Darm. Und jetzt ist es wie so oft im Leben, die Produktion dieses interessanten Stoffes wird mit dem Alter immer weniger. Das ist das, was wir ja in ganz vielen Bereichen sehen. Alles wird weniger, alles baut sich ab. Aber die Frage ist immer, wie schnell, wie stark und können wir da vielleicht ein bisschen bremsend eingreifen. Ne? Und zwar ist es so, Spermidin haben wir in verschiedenen Lebensmitteln und das spermidinreichste Lebensmittel sind Weizenkeime. Deswegen gehen viele diesen vergleichsweise einfachen und auch vergleichsweise günstigen Weg und holen sich Weizenkeime. Und da gibt es eben auch ein paar Firmen, die das mittlerweile auch auszeichnen und sagen, wir haben in unseren Produkten ungefähr so und so viel Weizen, so und so viel Spermidin. Ja? Und so eine Dosierung, die in Studien auch eingesetzt wird, sind so zwischen 2 und 6 Gramm Spermidin am Tag. Und das kann man, wenn man jetzt ein gutes Produkt hat, kann man das theoretisch erreichen mit 2 Esslöffeln Weizenkeime. Dann würde man auf diese 6 Gramm Spermidin kommen. Das wäre sozusagen der günstigste Weg. Die Forscher und die Spezialisten sagen immer Folgendes: Man weiß leider heutzutage nicht, wenn man Weizenkeime kauft, wie viel Spermidin ist da wirklich drin. Deswegen machen es die Hersteller von Spermidin-Präparaten so, die nehmen auch meistens Weizenkeime, extrahieren daraus das Spermidin und garantieren dann, dass man eine bestimmte Menge wirklich auch einnimmt. Das ist für die Forschung natürlich wichtig. Wenn man jetzt Forschung mit Spermidin macht, dann kann man nicht sagen, die nehmen Weizenkeime, wir wissen aber nicht, wie viel Spermidin ist da drin, sondern dann nimmt man immer Präparate, die genau definiert sind, wo dann genau 2 Gramm Spermidin drin ist oder 6 Gramm Spermidin drin ist oder so. Aber der einfache und günstige Ansatz wäre eben zu sagen, man holt sich ein Präparat, was vielleicht auch untersucht wurde auf den Spermidingehalt und dann kann man damit schon einiges bewirken. So, was gibt es an Forschung? Wie immer viel zu Tieren. Bei Tieren hat man gesehen, ungefähr 10.000 Studien mittlerweile. Man hat gesehen, die genetische Stabilität wird verbessert. Lebensverlängernde Effekte von Spermidin sind nachgewiesen bei Tieren. Förderung der Lebensdauer, weniger Krebsbildung, besseres Immunsystem gegen Krebs, Stimulierung von so bestimmten Immunzellen, Herzschutz wird gefördert, bessere Regeneration der Muskulatur. Schutz des Nervensystems bzw. der Nervenzellen. Und der Ansatz ist eben, Spermidin imitiert quasi die Wirkung einer Kalorienrestriktion. Das heißt, Spermidin wirkt im Körper so wie Nahrungsverzicht. Und wir haben ja gesehen, Nahrungsverzicht ist etwas sehr Schönes, aber etwas, was natürlich nicht so viel Spaß macht. Und das ist jetzt wieder so ein Weg zu sagen, okay, wenn es auch über Spermidin geht, warum nicht? Und dann hat man hier an der Hochschule Hannover so Versuche gemacht. Man hat hier zwei Mäuse genommen, die sind beide gleich alt, nämlich 2 Jahre. Wir haben ja so gesehen, eine Maus wird ungefähr 4 Jahre alt, also die sind so in der Mitte des Lebens. Und 2 Jahre, okay, die sagen jetzt entspricht 80 Jahre bei Menschen, ne? Und jetzt hat die eine Maus ganz normale Alterungserscheinungen, ne? Graue, bereits ausgefallene Haare sieht man hier, normaler Alterungsprozess. Und die Kontrollgruppe, die andere Maus, hat jetzt 6 Monate Spermidin bekommen. Und jetzt sieht man da auf einmal Alterung der Maus aufgehalten, insgesamt jünger, aktiver, glänzendes, dichtes Fell. So, ja, könnte man sagen, interessant, Hinweis darauf, dass eine Spermidinergänzung hier offenbar einwirkt. So, und wenn wir jetzt noch mal uns den Nacktmull angucken, ne, da haben wir ja auch gesehen, oder die Forschung hat gesehen, der macht mehr Autophagie und hat man eben weiter untersucht und hat gesehen, Tatsache, der Nacktmull hat ein Leben lang hohe Spermidinwerte im Blut. Also das passt alles zu dieser ganzen Theorie. Spermidin trägt dazu bei, dass wir mehr Autophagie haben. Mehr Autophagie bedeutet längere Lebenserwartung und weniger Alterungsprozesse. Wie sieht das jetzt am Menschen aus? Auch da gibt es erste Studien. Man hat zum Beispiel Folgendes gesehen. Gesunde 90- und 100-Jährige, und davon gibt es ja erfreulicherweise immer mehr auf der Welt, haben einen geringeren Rückgang der Spermidinkonzentration im Blut. Also wir haben ja gesagt, Spermidin produziert der Körper selber, mit dem Alter geht es bergab, aber die Menschen, die noch mit 90 und 100 Jahren sehr fit sind, haben mehr Spermidin im Körper. Was man damit nicht weiß, ist, macht es jetzt Sinn, Spermidin einzunehmen, weil die Frage ist immer, was ist Henne, was ist Ei? Sind die so gesund mit 100 Jahren, weil die viel Spermidin haben? Oder haben die viel Spermidin, weil sie aus anderen Gründen einfach verjüngt sind? Das ist eben damit nicht geklärt. Aber zumindest gibt es da Hinweise, dass das alles mit reinspielt. So, sind verbunden heißt Korrelation. Ne? Keine Ursachenerklärung, aber eine Korrelation. So, dann gibt es weitere Untersuchungen, und zwar hat man so Kohortenstudien, Beobachtungsstudien gemacht. Ne? Da hat man nämlich gesehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Menschen, die viel Spermidin essen, über die Ernährung und der Sterblichkeit. Hat man geguckt, über 800 Leute hat das beobachtet, ne? Über 20 Jahre hat gesehen, Menschen, die viel Spermidin essen, haben eine geringere Sterblichkeit. Da muss man auch wieder aufpassen. Ne? Das ist kein Beweis, dass Spermidin die Sterblichkeit senkt. Es ist eine Assoziation, eine Korrelation. Ne? Das ist erstmal, wenn man es negativ sehen will, ist das so wie, wir haben weniger Störche und weniger Geburten. Ne? Dann kann man sich jetzt fragen, haben die Störche was mit den Geburten zu tun? Bringen die Störche die Babys? So weiß man, nein, das ist es nicht. Das ist nur ein gemeinsames Vorkommen von bestimmten Phänomenen. Aber man kann eben spekulieren, hat es vielleicht was damit zu tun? So, und dann gibt es Studien jetzt an der Charité, die waren auch ganz interessant. Da hat man am Anfang versucht, mit relativ wenig Spermidin etwas zu erreichen, hat gesehen, bringt nicht so richtig viel, außer bei 70-jährigen Männern hat man gesehen, die Gedächtnisleistung wird besser. So, jetzt laufen neue Studien, wo man deutlich mehr Spermidin einsetzt, auch wieder an der Charité. Und da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und da gibt es aber Hinweise und erste vielversprechende, ne, Erkenntnisse, dass bei einer höheren Spermidindosierung auch mehr Effekte sind und dass da auch wirklich was dran ist sozusagen. Also, spannendes Thema, ne? In ein paar Jahren wissen wir mehr. Und jetzt ist wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Die einen sagen, Spermidin, natürliche Substanz, hat interessante Eigenschaften. Ne? Es gibt Effekte bei Lebererkrankungen und so weiter. Manche sagen, ich hole mir das Ganze, es ist frei verkäuflich, man kriegt es, ne, bei ganz vielen Anbietern in Deutschland. Viele sagen, mir reichen die Erkenntnisse, ich mache das einfach, ist natürlich, ist ein körpereigener Stoff, ne? Keine bekannten Nebenwirkungen. Andere sagen, mir ist die Datenlage noch zu dünn, ich warte ab, was sagt die Forschung und überlege dann. Und ein Kompromiss wäre vielleicht zu sagen, ich hole mir ein bisschen Weizenkeime, damit kann man nichts falsch machen, hat einen günstigen Ansatz, ne? So darf jeder für sich wieder entscheiden, was kann man machen. Zellkraftwerke noch mal kurz, haben wir oft schon drüber gesprochen in anderen Vorträgen. Das war das Thema Energie ist kein Zufall. Und auch da, je älter wir werden, desto weniger Zellkraftwerke haben wir. Bei meinen Patienten mit Fatigue, CFS, Erschöpfung, Burnout oder natürlich auch Long-Covid und so weiter, messen wir ja die Aktivität der Zellkraftwerke und können dann sehr schön schwarz auf weiß sehen, ob diese Energie-ATP-Produktion deutlich runtergefahren ist. Und dann ist die Aufgabe, die Zellkraftwerke wieder hochzufahren. Und hier mein Freund, der Dr. Marshall, ist so ein Freak, der auch immer unglaublich tolle Grafiken dazu baut. Und ganz wichtig ist, Zellkraftwerke, Mitochondrien produzieren die Energie. Und was brauche ich dafür? Ich brauche zum Beispiel Vitamine und Mikronährstoffe. Q10 ist ganz wichtig für die Energieproduktion. Kreatin machen wir demnächst. Mineralien, Vitamine und so weiter brauche ich. Aber es gibt eben auch so ein paar Lebensstilfaktoren, die interessant sind für möglichst viel gute Zellkraftwerke. Dazu gehört auch die Autophagie. Dazu gehören auch bestimmte Nährstoffe wie Resveratrol, vielleicht auch Metformin und Rapamycin. Und jetzt kommt es aber, genug Schlaf, Sport und Kälte. Und Kälte könnte sein, mal bewusst in leichter Kleidung mal vor die Haustür gehen, mal eine Runde um den Block gehen. Kälte könnte sein, kalt abduschen nach einem normalen Duschen. Kälte kann natürlich auch sein, Eisbaden, ne? 1 Minute, 2 Minuten, das, was ja sich auch immer größere Beliebtheit erfreut. Sauerstoffmangel, auch ein guter Reiz, damit sich neue Zellkraftwerke bilden. Früher kannte man das sogenannte Höhentraining im Sport, also zum Beispiel Profiläufer, Profi-Marathonläufer sind gerne im Trainingslager irgendwo in die Berge gefahren, haben in der Höhe trainiert, wo weniger Sauerstoff ist. Und dann wurde der Körper dadurch quasi gezwungen, mehr Zellkraftwerke zu bauen, zu bilden. Und das hat man, war dann ein gewisser Wettbewerbsvorteil im Wettkampf, im Rennen, weil, wie gesagt, mehr Zellkraftwerke bedeutet mehr Energie. Heutzutage kann man das auch in der Therapie nutzen. Es gibt die sogenannte Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie. Das ist ein medizinisches Verfahren. Da liegen Sie ganz entspannt auf einer Liege und atmen durch so eine Nasensonde Luft ein. Und diese Luft enthält jetzt mal den normalen Sauerstoffgehalt, den wir auch sonst in der Luft haben, und mal enthält sie weniger Sauerstoff. Und was man dann macht, ist quasi, dass man so ein Höhentraining simuliert. Also je nach Zustand des Patienten, ne, beim Sportler kann man da intensiver ran, beim schwer kranken Menschen würde man nur einen leichten Sauerstoffmangel einstellen. Aber es kann dann so aussehen, dass sie in so einer Liege liegen, tragen die Nasensonde und atmen dann mal Sauerstoff oder atmen dann mal Luft, als wenn sie auf dem Kilimandscharo in 6000 Meter Höhe stehen. Und das ist dann wiederum für ihre Zellkraftwerke, für ihre Mitochondrien ein Reiz, sich zu vermehren und sich neu zu bilden. Und das nutzt man unter anderem in der Therapie von Menschen mit starker Erschöpfung oder natürlich auch für Sportler, die eben da Leistung optimieren wollen. Und dann brauchen unsere Zellkraftwerke und insgesamt die Energieproduktion, braucht natürlich auch das ganze Thema Nährstoffe. Das haben wir in den anderen Vorträgen besprochen. Denken Sie mal dran, der Körper hat ca. 50 lebenswichtige, sogenannte essentielle Mikronährstoffe. Lebenswichtig, essentiell heißt, die muss ich von außen zuführen, die kann der Körper nicht selber bilden. Ja, gibt ein paar kleine Ausnahmen. Q10 kann der Körper ein bisschen selber bilden, aber reicht oft nicht aus. Vitamin D bildet der Körper ja auch selber, aber ne, auch das ist nicht immer ausreichend oder meistens nicht ausreichend. Also optimale Nährstoffversorgung sicherstellen und gleichzeitig Gifte so gut es geht vermeiden, denn Gifte vergiften auch unsere Zellkraftwerke. Also hier schließt sich wieder der Kreis zu den Dingen, die wir sonst auch brauchen. Gut. Was wird die Zukunft bringen? Dazu noch so ein paar Ausblicke, die vielleicht ganz interessant sind. Es gibt so einen amerikanischen Professor Fahy, der hat ein ganz interessantes und mittlerweile weltberühmtes Experiment gemacht. Und zwar hat er so einen Test gemacht. Der hat 9 Männer genommen und hat diesen Männern, ne, die waren zwischen 51 und 65 Jahre alt, ein Jahr lang bestimmte Stoffe gegeben. Und zwar das sogenannte menschliche Wachstumshormon. Dazu dieses Anti-Aging-Hormon DHEA. Das Wachstumshormon setzt man in der Medizin ein in bestimmten Fällen. Das kriegen sie so legal nicht. Das wird im Doping eingesetzt, im Bodybuilding und so weiter, aber normalerweise sonst nur in der Medizin. DHEA kriegen sie frei auf dem Markt. Das ist ein Anti-Aging-Hormon, Hormon, was in den USA schon eine Lifestyle-Pille ist, kann man so sagen. Bei uns wird es in der Regel eingesetzt unter medizinischer Kontrolle, zum Beispiel im Rahmen von Hormontherapien. Und dann gibt man noch das Metformin, dieses Diabetes-Medikament. Das gibt man aber in erster Linie, damit durch dieses Wachstumshormon nicht der Blutzuckerspiegel außer Kontrolle gerät. Das war also mehr so im Sinne von Schadensbegrenzung im Hinblick auf eine mögliche Nebenwirkung hier. So. Das hat man ein Jahr gemacht und dann hat man etwas gesehen und zwar regeneriert die Thymusdrüse. Die Thymusdrüse ist so ein Immunorgan, was hinter dem Brustbein liegt. Und diese Thymusdrüse, die baut sich schon sehr früh bei Menschen ab und degeneriert und ist dann später nur noch so als so ein Organrest vorhanden und hat aber eigentlich keine so richtige Aufgabe mehr. Und man hat dann gesehen, aufgrund dieser Strategie in MRT-Untersuchungen und so weiter, dass sich diese Thymusdrüse erholen kann. So. Und was haben die Forscher hier gemacht? Die haben also ein Jahr lang den Menschen diese Mittel gegeben und dann wurde gemessen mit sogenannten epigenetischen Uhren. Das sind so spezielle Messverfahren, mit denen man das biologische Alter messen kann. Es wurde also geguckt, biologisches Alter vor diesem Versuch und nach diesem Versuch. Da gibt es so einen ganz berühmten Forscher, Steve Horvath, das ist eigentlich ein Deutscher, der in den USA forscht und der hat so eine Organuhr entwickelt, mit der man eben das biologische Alter messen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, man unterscheidet ja heutzutage das chronologische Alter, das ist das Alter, was in meinem Personalausweis steht, daran kann ich nichts verändern. In der ganzen Longevity-Forschung geht es viel um die Frage, wie können wir das biologische Alter verändern? Also der ein oder andere hat vielleicht in seinem Fitnessstudio oder vielleicht auch sogar schon zu Hause irgendeine Waage, die sagt ihnen ein biologisches Alter. Meistens ist das mehr Fake als Wissenschaft, aber das ist so ganz schön. Ich habe das in meinem Fitnessstudio auch mal gemacht. Dann war ich irgendwie 51 Jahre und dann sagt mir dieses Messsystem, sagt mir, sie sind eigentlich biologisch 47. Dann freut man sich, man ist 4 Jahre verjüngt. Ne? Das ist alles so Marketing-Quatsch, sage ich mal. Aber die richtige Forschung, die ist da extrem hinterher, das wirklich objektivierbar zu machen. Und jetzt war es so, man hat durch diese Messung, durch diese Strategie Folgendes erreicht. Eine Reduktion des biologischen Alters um 2,5 Jahre. Und das war insofern eine Sensation, weil es also gelungen ist, erstmals in der Geschichte der Wissenschaft diesen biologischen Alterungsprozess bei gesunden Erwachsenen nicht nur zu verlangsamen, sondern sogar umzukehren. Und das war jetzt ja erstmal nur so eine, ne, erste Studie, eine Pilotstudie. Und im Moment laufen jetzt die ganzen Folgestudien, weil man natürlich gesagt hat, wenn sich das so bestätigt, wäre das schon ein ziemlich sensationelles Ergebnis, dass wir also es schaffen, mit so vergleichsweise einfachen Maßnahmen das biologische Alter zurückzudrehen. Und das zeigt eben, was uns in nächster Zeit erwarten wird. Da wird eben jetzt ganz viel passieren auf diesen Gebieten und wir werden immer mehr Maßnahmen entwickeln und entdecken, wie man sozusagen in diese Alterungsprozesse eingreifen kann. So, was kann man schon jetzt machen? Und dazu nochmal diese Do-Health-Studie, die ich in vielen anderen Vorträgen auch schon gezeigt habe. Und zwar ist das die größte europäische Altersstudie, die man jemals gemacht hat. Über 2000 Personen hat man untersucht, alle waren über 70 Jahre. 3 Jahre lang hat man das Ganze beobachtet und man hat Folgendes gemacht. Man hat jedem 2000 Einheiten Vitamin E gegeben. In dem Fall pauschal 2000 Einheiten, nicht vorher messen, nicht individuell adaptiert, sondern alle kriegen 2000 Einheiten. Alle kriegen 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren und alle machen dreimal in der Woche 30 Minuten ein Trainingsprogramm. Und das Ergebnis war sensationell. Und zwar hat man es geschafft, das Krebsrisiko um 61% zu senken. Krebs ist ja nach wie vor nach Herz-Kreislauf-Erkrankung Platz 2 bei den Todesursachen. Und das Risiko für frühzeitige Gebrechlichkeit oder insgesamt die frühzeitige Gebrechlichkeit ist um 39% zurückgegangen. Das sind absolut geniale, großartige Ergebnisse mit wirklich vergleichsweise einfachen Strategien. Und diese Studie müsste eigentlich, wenn wir wirklich aus meiner Sicht ein vernünftiges Gesundheitssystem hätten, müsste jeder von seiner Krankenkasse einen Brief bekommen mit diesen Daten. Jeder soll oder in jeder Talkshow, wo unser Gesundheitsminister auftritt, sollte man mal über solche Ergebnisse sprechen und den Leuten sagen, macht, selbst wenn ihr sonst nichts macht und wenn ihr gar nicht wisst, wie euer Vitamin D-Blutwert ist und wenn ihr euren Omega-3-Index nicht kennt und wenn ihr überhaupt keine Zeit habe für Sport. Aber mach doch vielleicht dieses Grundlagenprogramm, weil das eben solche Effekte hat. Und die meisten von Ihnen sind hier fortgeschritten und wissen natürlich, wir messen heutzutage den Vitamin D-Spiegel im Blut. Wir gucken, 2000 Einheiten ist für viele zu wenig. Gerade jetzt im Winter braucht man mehr. Man macht es professionellerweise so, dass man es vielleicht mit K2 und Magnesium kombiniert. Beim Omega-3, die haben hier Algenöl genommen. 1 Gramm ist für viele zu wenig, kann man alles nachmessen. Ne? Für viele ist 2 Gramm eine bessere Dosierung. Und natürlich das Training. Ne? 3 mal 30 Minuten ist gut. Man könnte aber auch vielleicht ein bisschen mehr machen. Man könnte es ein bisschen ausgeklügelter machen oder so. Aber ich will Ihnen einfach zeigen, wenn Sie jetzt sagen, ich stehe ganz am Anfang, ich habe immer gedacht, Vitamine sind gefährlich und Omega-3, da muss ich nur Fisch essen, das braucht auch kein Mensch. Dann sehen Sie, ne, was für ein Potenzial wir hier haben. Ich würde mir sowas als Basis einfach mal besorgen und damit schon mal anfangen. Und wenn Sie mehr in die Details gehen wollen, gucken Sie im Kurs in den Kapiteln Vitaminmedizin. Da besprechen wir dann nochmal die Feinheiten und dann nutzen Sie dieses Potenzial. So, Training ist klar. Hier nochmal das Prinzip Muskelabbau, Sarkopenie. Wir bauen Muskeln ab, je älter wir werden, und wir werden, auf Deutsch gesagt, immer fetter. Und dieser Prozess sieht nicht gut aus und tut auch nicht gut. Und wenn ich das nicht möchte, oder beziehungsweise ganz verhindern können wir es ja eh nicht, aber wir können das Ganze abbremsen. Wie? Indem wir unsere Muskeln trainieren. Das Grundgesetz der Muskelgesundheit lautet ja use it or lose it. Wer seine Muskeln nicht benutzt, darf sie nicht behalten. Sie können sich das bildlich so vorstellen, jeden Tag wird überprüft im Körper, wurden die Muskeln heute benutzt oder nicht. Wenn die Bilanz lautet, heute, was haben wir heute? Sitzen zu Hause, sitzen im Auto, sitzen im Büro und abends sitzen wieder in der S-Bahn und dann sitzen vorm Fernseher, dann sagt der Körper, alles klar, die Muskeln dieses Menschen werden nicht gebraucht, also Abbau. Das gleiche passiert mit ihren Knochen, wenn sie die nicht beanspruchen. Das gleiche passiert mit Ihrem IQ, wenn Sie den nicht beanspruchen. Also, das passiert jeden Tag. Deswegen dürfen Sie jeden Tag gegen den Muskelabbau antrainieren, indem Sie Ihrem Körper sagen, ich brauche meine Muskeln, Treppen steigen, Einkaufstüten schleppen, Liegestütze machen, Kniebeugen machen und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig sorgen Sie dafür, dass Sie nicht übermäßig Fett ansammeln. Ne? Hier nochmal andere Untersuchungen, Sport, Eiweiß für die Muskeln, Omega-3, ne, ist immer das gleiche Prinzip. Also Nährstoffmedizin hatten wir neulich ausführlich, kommt auch immer wieder mal. Wenn Sie sich Nahrungsergänzungsmittel holen, dann bitte nicht so einen Müll hier. Da haben Sie so ein künstliches Vitamin E, das schon mal nicht so gut. Sie haben Trennmittel, Siliziumdioxid, Magnesiumstearat, Sie haben dieses Titandioxid. Das ist jetzt zum Glück in Nahrungsergänzungsmitteln verboten. In Arzneimitteln ist es immer noch erlaubt, braucht auch kein Mensch. Also holen Sie sich gute Präparate und achten Sie darauf, vielleicht nehmen Sie die Firmen, die nach diesem GBA-Qualitätssiegel arbeiten, weil was machen die anders? Die überprüfen die fertigen Produkte auf Schwermetalle, die überprüfen auf Pestizide. 600 verschiedene Pestizide werden hier untersucht und die überprüfen auch Verkeimung und Bakterien und Salmonellen. Und zwar nicht nur die Rohstoffe, das machen viele Firmen, sondern das fertige Produkt wird überprüft. Hier in dem Fall ist es jetzt ein Spermidin-Produkt zum Beispiel, was entsprechend dann eine hohe Reinheit hat. Und das kostet ein bisschen mehr, diese Produkte, aber es ist eben die höchste Sicherheitsstufe, die wir haben. Also Prinzip ist, ne, gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter. Kombinieren mit regelmäßiger Kalorienrestriktion. Eine gute Orientierung ist ja die mediterrane Ernährung, das haben wir auch schon oft besprochen. Mittelmeernährung ist eine Ernährung, die schmeckt gut und die tut gut. Man könnte sich auch an der asiatischen Ernährung orientieren. Okinawa, japanische Ernährung ist auch sehr gut. Aber eben die traditionelle Variante. Und mediterrane Ernährung ist eben nicht Pizza und Riesennudelberge, sondern eher die traditionelle mediterrane Ernährung. Das ist das Prinzip. Okay, nochmal zusammengefasst. Wir haben eine Biosoftware, unsere Gene, wenn man so will, unser Stoffwechsel ist gebaut für eine ganz bestimmte Lebensweise, für einen ganz bestimmten Lebensstil. Wir nennen das artgerechten Lebensstil. Wie sieht dieser Lebensstil idealerweise aus? Unser Körper ist gemacht für eine Welt, in der es jeden Tag viel Bewegung gibt und ab und zu mal was zu essen. Wenn wir jetzt mit dieser Software, mit diesem Körper in eine Welt kommen, wie sie heutzutage bei vielen ist, wo wir den ganzen Tag ständig essen und oft auch auf Deutsch gesagt Ernährungsmüll und uns nur selten ab und zu mal bewegen, dann kriegen wir biologische Probleme. weil unser Körper eine Zeit lang sowas aushalten und abpuffern kann, aber irgendwann kollabiert das System und das nennen wir dann Übergewicht, das nennen wir dann Bluthochdruck, das nennen wir Zuckerkrankheit, das nennen wir Demenz und Schlappheit und Müdigkeit und vorzeitige Alterung und so weiter. Also, realistischerweise muss man sagen, wir kommen natürlich nicht mehr zurück in einen artgerechten Lebensstil, wie er früher mal war, aber wir können uns dementsprechend anpassen. Und das sind diese ganzen Strategien, die wir auch in anderen Vorträgen besprechen. Morgens mal das Frühstück ausfallen lassen, sich morgens schon viel bewegen, Station früher aus der Bahn aussteigen, mit dem Rad zur Arbeit fahren, morgens ein Training machen, eine Zeit lang nichts essen zum Beispiel, ne? Mal das Mittagessen ausfallen lassen, mal das Abendessen ausfallen lassen, mal 5 Tage Scheinfasten, mal übers Wochenende 3 Tage fasten, mal ein Heilfasten machen. Also diese ganzen Strategien sind auch in unserer modernen Welt absolut realistisch. Und die Idee ist, dass sie sich da Schritt für Schritt, ne, gute Gewohnheiten antrainieren und dass sie auch bewusst aussteigen aus diesem Lebensstil, den hier die Mehrheit der Bevölkerung macht. Weil das ist wirklich selbstgemachte Lebensverkürzung. Das ist anders kann man es eigentlich nicht bezeichnen. Okay, gut, das war's, was ich Ihnen zeigen wollte. Hier nochmal so Überblick, kluger Nahrungsverzicht ist gesund. Gucken Sie einfach, was für Sie passt und gönnen Sie sich immer wieder Autophagie. Das ist das Motto. Und deswegen auch nochmal so aus Prinzip. Das Beste ist, wenn Sie sich dahin trainieren, dass Sie so flexibel sind, dass Ihr Körper so gesund ist, dass Sie zum Beispiel sagen, heute Mittag bin ich irgendwo unterwegs und ich habe irgendwie, ja, sehe hier, ich habe hier eine Dönerbude, einen Schnellbiss, einen Supermarkt mit Süßigkeiten oder was auch immer. Also auf Deutsch gesagt, ich kriege nichts Vernünftiges zu essen. Dann kann ich spontan sagen, komm, zack, ne, Essen ausfallen lassen. Freiwilliger Nahrungsverzicht, ich starte meine Autophagie oder halte meine Autophagie noch aufrecht, von morgen vielleicht auch, freue mich über Autophagie, trinke mein Wasser, trinke meinen Tee, trinke meinen Kaffee ohne Zucker, wunderbar, und freue mich über meine Zellregeneration, meine Zellverjüngung. Das ist so die Idee. Und denken Sie mal dran, selbst ein normalgewichtiger, schlanker Mensch hat Fettreserven für 30 Marathonläufe. Wenn Sie Ihren Körper wieder in Ordnung bringen, ihre metabolische Flexibilität wieder in Ordnung bringen, dann kann ihr Körper jederzeit diese Fettreserven nutzen. Ein schlanker Mensch ohne irgendein Übergewicht hat Fettreserven für 30 Marathonläufe. Das Problem ist nur, dass viele ihrem Körper abgewöhnt haben, dass man auch an diese Energie wieder rankommt. Das ist das Prinzip. Ich habe zu dem ganzen Thema einen Übersichtsartikel geschrieben, den finden Sie bei mir auf dem Blog. Oder sonst bei der AMM-Akademie von Professor Spitz, da habe ich das auch nochmal alles beschrieben. Und ja, 10 bis 20% unseres Alterungsprozesses sind durch die Gene bestimmt. Ja, das ist auch so eine beliebte Ausrede. Meine Eltern waren halt schon übergewichtig, meine Eltern hatten schon Diabetes, meine Eltern hatten schon dies und hatten schon das. Deswegen habe ich halt Pech gehabt, deswegen kriege ich das halt auch. Nein, so ist es nicht. 80% bis 90% ist zum Glück in meinem Einflussbereich. Sprich Ernährung, Bewegung, Lebensstil. Ne? Und das ist die große Chance, die wir haben. Und vielleicht gucken Sie sich nochmal den Vortrag über die Blue Zones an. Wenn Sie Netflix haben, gucken Sie sich mal die Doku an über die Blue Zones auf Netflix. Ist auch gut gemacht. Da kriegen Sie viel Motivation und viel, viel Ideen, ne? Was man selber da tun kann auch. Okay. So, wenn Sie Lust haben auf den Scheinfastenkurs, finden Sie in der Akademie auch, ne? Im Kapitel Scheinfasten. Und da haben wir ja auch den Rabattcode von 20 Euro mit diesem Code hier Scheinfasten-20. Und da finden Sie die ganzen tollen Rezepte, die Frau Risos entwickelt hat. Und das ist wirklich schön. Also dreimal am Tag essen, trotzdem Autophagie maximal aktivieren, in die Ketose gehen und den Körper mal so richtig aufräumen. Sollte man sich, ich würde mal sagen, ein, zwei, dreimal im Jahr ruhig gönnen. Alright, gut. Dann gucke ich mal in den Chat. Jetzt noch Zeit für Fragen, für Erfahrungswerte von Ihnen. Schreiben Sie gerne auch rein, was Sie schon erlebt haben oder was Ihnen gut gefallen hat. Resveratrol und Eliquis muss ich nachgucken, ob es da irgendwas an Wechselwirkungen gibt. Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich vermute mal eher nicht. Aber müsste man dann nochmal nachgucken. Nahrungsergänzungsmittel beim Fasten weiternehmen, ja, würde ich machen. Ich würde das Omega-3 und die Dinge weiternehmen. Man kann natürlich auch sagen, für die 5 Tage ist es jetzt kein Problem, wenn man das Ganze auch mal aussetzt. Ne? Also manche sagen, ich mache mal so einen kompletten Cut mit allem, ne? Mit allem, was ich bisher so mache, dann kann man das auch mal pausieren. Das ist kein Problem. Ja, Darmentleerung ist so ein Thema. Es gibt immer noch die Konzepte, die mit Darmentleerung arbeiten. Es gibt aber auch immer mehr Fastenexperten, die haben umgestellt und machen nicht mehr diese radikale Darmentleerung, weil das für viele auch ganz schön belastend ist. Ne? Da sind sie ja so ein, manchmal ein Tag, echt, kommen sie kaum von der Toilette runter mit dem Glaubersalz und dem Bittersalz und so. Also deswegen muss man sich gut überlegen, ob man das machen will. Beim Scheinfasten arbeiten wir nicht mit der Darmentleerung. Welche Multinahrungsergänzungsmittel sind empfehlenswert? Also, wenn man es ganz genau macht, dann empfehle ich, das Multi auszuwählen nach der Indikation. Wenn Sie mal im Online-Kurs gucken, im Vitaminkapitel, da sind die Links auch zu so diesen Premium-Herstellern wie Formate, und dann können Sie gucken, wenn ich Arthrose habe, gibt es ein Arthrose-Multi. Wenn ich abnehmen will, gibt es das Metabolinform-Multi. Wenn ich eine Schilddrüsen-Hashimoto-Entzündung habe, dann gibt es ein Hashimoto-Multi zum Beispiel. Also man kann das heutzutage sehr gezielt aussuchen nach der Situation. Lavita ist eine der Gemüsekonzentrate, der Säfte nämlich. Ne? Da muss man immer so ein bisschen dann gucken, so vom Zuckergehalt, dass man da, dass es da nicht zu viel wird. Genau, höhere Dosierung von Spermidin gehen so in den Bereich 6 Milligramm. Das ist das, was so im Moment auch in den Studien untersucht wird. Das sind auch die höher dosierten Präparate. Wie wird die Verringerung des Krebsrisikos sowie Gebrechlichkeit berechnet? Welche Faktoren werden genommen? Gute Frage. Da vielleicht mal googeln, Do Health Studie. Da gibt es von der Leiterin dieser Studie, Frau Professor Bischof Ferrari, gibt es ganz tolle Interviews auf YouTube, wo sie das alles beschreibt. Und dann nebenbei kann man das natürlich auch alles noch nachlesen. Genau, Olaf beschreibt das schon sehr gut. Ja. Genau. Vera schreibt, das Problem ist ja, dass wir so programmiert sind, möglichst den Bauch voll zu machen, wenn es die Gelegenheit gibt, noch aus der Steinzeit, wo man niemand wusste, wann es das nächste Mal was gibt. Genau, das ist in der Tat ein Programm, und der erste Schritt zur Veränderung ist ja immer Bewusstsein, dass man sich klar macht, okay, ich bin auf der einen Seite programmiert auf alles essen, was geht, so viel wie möglich und ständig. So, und dieses Softwareprogramm macht in der heutigen Welt jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Und das Gute ist ja, dass wir Menschen auch einen Verstand haben und dass wir ein Stück weit auch so bestimmte Triebe und bestimmte Programme auch unterdrücken können. Und das heißt, ich darf jetzt so tun, als wenn ich immer mal wieder auch Phasen habe, wo es nichts zu essen gibt. Und da hilft eben vielen dann eben so eine, ja, dann hilft eben vielen sowas wie zu sagen, nach 20 Uhr oder nach der Tagesschau gibt es bei mir nichts mehr zu essen. Oder ich esse niemals vor 12. Ja, viele haben da so eine Regel, genau wie viele eine Regel haben, ich dusche mich morgens, bevor ich das Haus verlasse, ich putze mir die Zähne nach dem Essen, was weiß ich schminke mich ab, bevor ich ins Bett gehe. Das sind ja auch Dinge, wo sie nicht ständig drüber verhandeln. Und es macht auch alles keinen Spaß, aber man macht es halt. Und die Idee ist, dass man sich Gewohnheiten antrainiert, die einem gut tun. Und das Prinzip ist, Gewohnheiten gehen irgendwann in Fleisch und Blut über, die guten wie die schlechten. Und das ist, glaube ich, die einzige Strategie, wie wir diese angeborenen Mechanismen ein Stück weit austricksen können. Und wenn Sie dann wissen, ah, guck mal, ne, jetzt ist hier der Backshop, die lüften auf die Straße, ich gehe hier lang und merke, oh, ich merke gerade, eigentlich kriege ich jetzt gerade Hunger. Habe gerade vor einer Stunde gegessen, aber komisch, ich habe schon wieder Hunger. Dann weiß ich, okay, im Brot sind bis zu 100 Zusatzstoffe, davon viele, die gar nicht deklariert werden müssen. Einige nur, damit es gut riecht, damit die Leute denken, oh, ich habe gerade Hunger auf Gebäck. Und dann kommt noch das Sensorische dazu, und dann kommt noch das XXL-Angebot und 2-für-1-Angebot und diese ganzen Tricks. Und wenn ich dafür stehe, guck mal, die wollen jetzt mein Steinzeitprogramm triggern, die wollen mich hier austricksen, aber nicht mit mir, ich bin dafür zu schlau. Ich lasse mich hier nicht verheizen. Ne? Ich lasse mir meine Gesundheit nicht rauben wegen irgendeinem vermeintlichen Angebot oder so. Also so, ne, können ja mal die anderen schreiben, wie sie das sehen. Aber ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, dass wir ein Stück weit mit dem Verstand dagegen angehen. Ne? Und ich weiß auch, dass das nicht immer einfach ist. Und ich würde mir auch bewusst Momente in einer Woche gönnen, wo ich sage, jetzt achte ich mal auf gar nichts. Ne? Das wäre dann das Thema Cheat-Mahlzeit oder Schlemmer-Mahlzeit oder Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt ja auch aus der Gehirnforschung diesen Trick, dass man sagt, wenn ich mir jetzt am Dienstag sage, heute Abend mache ich Clean Eating, heute Abend, ne, halte ich mich an meine Regeln, Samstagabend, ne, bin ich eingeladen, bin auf dem Geburtstag, da esse ich alles, wozu ich Lust habe. dann sagt man, dann gehen in dem Moment im Gehirn, im Belohnungszentrum, ne, werden die gleichen Nervenzellen aktiviert, wie, also durch die Vorfreude werden die gleichen Belohnungszentren schon aktiviert. Deswegen sagt der Volksmund ja auch, Vorfreude ist die größte Freude. Also es gibt so verschiedene Tricks, wie man das nutzen kann. Christopher schreibt, es gibt ja tatsächlich auch einzelne Biohacker, die entsprechend dem biologischen Erbe nur einmal am Tag ganz viel essen. Genau, Carnivoren, aber auch der Professor Sinclair empfiehlt das ja auch. OMAD, ne, One Meal a Day und den Rest des Tages dann gar nichts mehr. Genau. Es gibt Menschen, das ist ein guter Punkt, den Christopher beschreibt, denen fällt es leichter, ganz oder gar nicht zu machen. Die sagen, mir fällt es leichter, einfach nichts zu essen und dann, wenn ich esse, richtig so viel, wie ich will ungefähr. Und andere sagen, nee, für mich ist besser, ich esse dreimal am Tag regelmäßig begrenzt und tu mir eine Portion auf den Teller und danach wird abgeräumt, Teller abgespült, Zähne geputzt, alles auch aus den Augen, aus dem Sinn, alles wegräumen und das funktioniert für mich besser. So kann jeder gut gucken, ne, was ihm gut tut. Bitterstoffe, Bittertropfen gibt es schöne Produkte auch, genau. So, genau. Athletic Greens, genau, gibt viele so Greens-Pulver und viele Angebote auf dem Gebiet auch, genau. Gut, okay. Sehr schön. Alle Fragen beantwortet soweit? Dann machen wir es so. Machen wir Schluss an dieser Stelle. Ging doch leider ein bisschen länger. Ich hoffe, das war okay. Nehmen Sie das eine oder andere mit. Vielleicht auch als Einstieg, sich ein bisschen mit dem Thema Longevity zu informieren, zu beschäftigen. Wie der Olaf hat schon geschrieben, es gibt auf YouTube mittlerweile ganz viel zu dem Thema. Es gibt tolle Bücher auch dazu und ja, es wird auch ständig mehr. Genau, und im Online-Kurs haben wir ja auch einiges noch an Informationen dazu. Also nutzen Sie das Ganze und denken Sie mal dran, auch im Alter, Gesundheit ist kein Zufall, Vitalität ist kein Zufall. Die Qualität meines Lebens im Alter hängt ganz stark ab von der Qualität meiner Muskulatur. Also bewegen Sie Ihre Gewichte, bewegen Sie Ihre Muskeln. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. In diesem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.